Dieser Podcast wird euch präsentiert von WWE 2K24, dem neuen Wrestling-Game von 2K Games. Das Spiel ist seit dem 8. März 2024 für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series S und X erhältlich. Und ich weiß ganz genau, ganz, ganz viele von euch da draußen spielen da schon und sind mittendrin im Showcase-Modus, bauen ihr eigenes WWE-Universe, planen ihre eigenen Shows. Und das Schöne daran ist, es gibt noch mehr, nämlich wer den Season Pass sein eigen nimmt, der kann sich in den kommenden Monaten auch noch über neue Inhalte freuen. Und da frage ich mal den Shaggy. Shaggy, du bist ja auch ein passionierter Wrestling-Spiele-Freund. Und du bist ja vor allem auch jemand, der dann gerne auf Legenden zugreift. Also welche Packs gefallen dir denn hier besonders gut?
Zumindest hat mich das Spiel endlich mal wieder richtig, richtig überzeugt und mich zurückgebracht zum Spielen, was ich sehr, sehr cool finde. Und gerade die Packs, die kommen werden jetzt im Mai, das ECW Punk Pack, wie es auch heißt, mit CM Punk und den Dudley Boys, unter anderem den Sandman. Die Dudley Boys spielen ja auch eine Rolle in unserem heutigen Podcast, über die werden wir sicherlich sprechen. Terry Funk mit dabei und etliche andere Packs, die kommen werden, auf die ich mich sehr, sehr freue. Das Post Malone Pack mit unter anderem Honky Tonk Man, auf den ich mich wirklich, wirklich freue. Das Global Superstars Pack im September mit, ja, Jade Cargill, mit Kairi Sane, Kalito, der aktuell eine Rolle spielt. Sogar Lyra Valkyria ist mit dabei. Also da freue ich mich auch sehr, sehr. Und das WCW Pack im November mit DDP, Mr. Perfect. Warum auch immer Mr. Perfect, aber ich freue mich sehr, dass er dabei ist. Der Quade Muda, Lex Luger und Darren Sheik ist auch mit im WCW-Pack. Das ist auf jeden Fall eine illustre Kombi. Ich freue mich sehr auf die Packs, auf den Season Pass. Aber der Season Pass ist ja auch nicht nur quasi separat erhältlich, der ist ja auch in den besseren Editionen mit dabei.
Ganz genau. Es gibt ja verschiedene Editionen von WWE 2K24. Es gibt die Standard-Edition, da ist das nicht dabei. Da müsst ihr euch extra dazu kaufen. Aber es gibt dann eben auch die 40 Jahre WrestleMania-Edition und die Deluxe-Edition. Und da ist der Season Pass quasi schon integriert, neben ganz vielen anderen Inhalten, also zum Beispiel bei der 40 Jahre WrestleMania Edition, da ist dann ein besonderer Cody Rhodes und Stardust dabei, ein undashing Cody Rhodes, Superstar Billy Graham, es gibt für My Faction gibt es Pharao als Manager und ganz viele weitere Inhalte. Also da seid ihr auf jeden Fall die nächsten Wochen und Monate mit beschäftigt, vor allem, ja, dann hat man eben auch die Möglichkeit für MyGM zum Beispiel oder für eben den Universe-Modus, da wirklich ja sein Traumroster zusammenzustellen, auch mit Charakteren, Legenden aus der Vergangenheit, wie zum Beispiel aus der Ruthless Aggression Era, und darüber werden wir heute sprechen, nämlich über die buntesten und schillerndsten Gimmicks, und in diesem Sinne sage ich jetzt, viel Spaß beim Podcast.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 603. Wir sprechen heute über die buntesten und schillerndsten Gimmicks der Ruthless Aggression Era. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist Ruthless Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag.
Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Wunderschönen guten Tag, liebe Hörende. Ich bin mal wieder hier und ich freue mich sehr heute auf die Ruthless Aggression. Das war eine Ära. Ich weiß nicht ganz genau, wie gut ich sie im Nachhinein finde. Ich weiß, dass ich sie damals schon ganz okay fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die nach der Attitude Era, und ich weiß nicht, ob man vielleicht sogar die Invasion so ein bisschen außen vor nehmen sollte, ging es ja dann richtig los mit der Ruthless Aggression. Und die wurde ja im Gegensatz zu vielen anderen Ähren sogar richtig angekündigt.
Ja, ganz genau, ganz genau. Wir sprechen heute mal wieder über bunte Gimmicks. Das ist was, das kommt sehr, sehr, sehr gut an. Das haben wir schon bei euch gemerkt. Also ihr nehmt da gern diese Zeitreise mit uns in Anspruch. In den vergangenen Wochen haben wir ja unter anderem auch über die Geschichte der Rhodes Family zum Beispiel gesprochen. Wir haben über legendäre WrestleMania-Momente gesprochen. Und jetzt eben geht's nochmal zurück in die Vergangenheit, ehe dann natürlich in wenigen Wochen auch schon WrestleMania vor der Tür steht und wir dann natürlich sehr stark ins aktive Geschehen eintauchen. Und wer natürlich dann noch mehr von uns hören möchte, auch gerade was das aktuelle Geschehen angeht, dem empfehle ich dann einen Blick in unseren Supporter-Bereich, Patreon, Steady, YouTube, weil da haben wir natürlich das wöchentliche Magazin und da gibt's dann immer mit eben diesem Format, das Magazin, wirklich den Rundown. Und Shaggy, ich glaube, das kann man sagen, das war mit einer der besten Entscheidungen, die wir jemals, glaube ich, für Headlock getroffen haben, dieses Format wöchentlich zu machen, oder?
Ja, absolut. Also auch gerade was in seitdem passiert ist. Also die WWE und AEW versuchen uns ja auch wöchentlich mit aktuellen großen Schlagzeilen dann zu versorgen. Also ich finde, ich glaube, das ist auch dem Magazin geschuldet. Dadurch, dass wir jetzt wöchentlich gegangen sind, haben sich die großen Firmen, die großen Wrestling-Organisationen gedacht, wir müssen dann auch Headlock versorgen mit Informationen. Und seitdem passiert ja auch wirklich eine ganze, ganze Menge. Und ja, ich finde auch die Kombi seitdem auch ganz cool, weil wir dann ja auch gesagt haben, das können wir nicht mehr zu zweit machen. Lass uns das auf 8 Schultern, wenn ich richtig gezählt habe, verteilen. Und ja, und ich finde auch, dadurch habe ich einige wunderbare Podcasts mit dem tollen Markus auch schon gehabt und macht echt Spaß.
Ja, also wir haben es auch gemerkt, auch der Zuspruch von euch ist da enorm. Da sagen wir auf jeden Fall Dankeschön an der Stelle schon mal für, dass wir das gemeinsam mit euch hier auf die Beine stellen können. Und für die kommende Woche planen wir übrigens jetzt hier im Wochenend-Podcast einen Fragen-Podcast. Wenn ihr also Fragen habt, schickt ihr uns gerne entweder an fragen@headlock.de oder kommt einfach auf unseren Discord-Server. Den Link dazu findet ihr überall quasi, egal ob jetzt auf unserer Website, auf in den Shownotes oder dann eben auch in den Videobeschreibungen. Kommt rein, da gibt es einen eigenen Kanal mit Feedback-Fragen, dann einfach den Hashtag AskHeadlock eingeben, damit wir das besser finden und dann die Fragen stellen. Und ja, dann werden die dann hier beantwortet, da freuen wir uns auch schon wieder drauf. Das wird garantiert wieder eine sehr, 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 sehr bunte Mischung, die uns da erwartet. Und Frank,
weißt du schon, ob mal der Markus Gronemann dabei ist bei den Fragen?
Ich habe noch keine Ahnung, wer dabei ist, ehrlich gesagt.
Weil wenn er dabei ist, könnt ihr, liebe Hörende, mit einer geschickten Frage den ganzen Podcast füllen. Also schauen wir mal, ob es den kriegt.
Fragt Markus einfach nach der Geschichte des Wrestlings und dann lehnen
in
wir
Österreich
uns,
auch.
Genau, in Österreich. Und dann lehnen wir uns zurück und hören Markus zu und freuen uns auf ganz viel Informationen und Fachwissen vor allem auch. Nein, aber ich weiß noch nicht genau, wer das Team ist. Also wir sind gerade so ein bisschen am Rotieren, was so die Aufstellung angeht, aber ich glaube, da werden sich schon zwei finden. Ich bin auf jeden Fall dabei und dann ein oder zwei Leute kommen da garantiert noch mit dazu.
Es ist auch so ein bisschen geregelt wie in der alten Mask- oder Mask-Serie. Ich weiß nicht, ob ihr die alle kennt. Wir sind dann immer bei der Arbeit und kriegen dann so ein Signal von Olaf und lassen alles stehen und liegen und gehen in die Aufnahme. So ähnlich ist das aufgebaut.
So ist das. Ich hatte ganz viel Mask-Spielzeug übrigens damals.
Hast du das noch?
Nee, leider nicht. Ich habe es irgendwann verkauft. Schade.
Ich habe noch ein bisschen was, aber auch nicht mehr so viel.
Ich hatte halt,
also ich habe alles, was ich hatte, habe ich noch und dann ein paar Sachen nachgekauft.
Ich hatte wirklich unfassbar viel. Das ist jetzt total off-topic natürlich hier. Ich habe mir einmal zu Weihnachten, habe ich mir die Zentrale hier, dieses Boulder Hill, glaube ich, hieß das
ja,
damals.
Boulder Hill hieß das, ja.
Habe ich mir gewünscht und unser Spielzeughändler auf dem Dorf hat das nicht an den Start gebracht bekommen. Und im Endeffekt habe ich dann, ich meine, die Switchblade, dieses von dem Bösen, diese
Jay White.
Bitte?
Jay White.
Hieß der so?
Ja, Switchblade Jay White.
Ach so, ja. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ich habe den Bogen nicht bekommen, ja. Aber diese Flugzeug-Helikopter-Kombination habe ich dann irgendwie bekommen und noch irgendwas anderes dazu.
Aber auch cool. Auch cool.
Ich hatte halt unfassbar viel, aber irgendwann habe ich das alles verkauft, weil ich mir einen PC kaufen wollte.
Tja, schade. Ich habe nur Snake Mountain von Master of Universe gegen eine elektrische Schreibmaschine getauscht. Habe ich aber wieder, ich habe mittlerweile 3 oder 4 Snake Mountains. Ich bin ja großer Sammler und deswegen freue ich mich sehr, da alles behalten zu haben.
Die wichtigste Frage ist, Shaggy, gibt's die elektrische Schreibmaschine noch?
Nee, die gibt's nicht mehr. Die gibt's leider nicht mehr, die ging einfach nicht mehr. Ich dachte, das ist eine Investition in die Zukunft. Aber egal, lass uns in die Vergangenheit zurückgehen, ins Jahr 2002.
Shaggy hat auch seine PlayStation 3 gegen ein Faxgerät getauscht übrigens.
Ja.
Ja, passt auch ganz gut dazu. Kommen wir zum Hauptthema, bevor wir uns hier komplett in Quatsch ergötzen und ergehen und euch die Zeit stehlen. Wir sprechen heute über die schillerndsten und buntesten Gimmicks der Ruthless Aggression. Und Shaggy hat es schon gerade angedeutet. Wir sind hier in so einer Übergangsphase bei der WWE gewesen. Wir hatten natürlich die Attitude Era mit dem großen Monday Night War, WCW gegen WWE. Haben wir schon 1000 Mal drüber gesprochen, auch über die Gimmicks damals haben wir gesprochen. Und natürlich vielleicht mit WrestleMania 17 oder dann eben auch mit dem Abschluss der Invasion-Geschichte war man so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ne? Wo geht man jetzt hin? Was will man machen? Das hat man zum Beispiel ja auch WrestleMania 18 stark angemerkt. Ne? Da war man in so einer Übergangsphase, hat natürlich dann noch so ein Dream-Match rausgehauen. Hogan gegen The Rock zum Beispiel mit unglaublichen Publikumsreaktionen. Und man hatte das Talent und man hat natürlich auch ganz viel Talent von WCW und ECW mit rüberbekommen. Aber wie gesagt, es war erstmal eine Übergangsphase und dann im Juni 2002 begab es sich, dass Vince McMahon vor die Kameras trat bei Raw und eine neue Ära ausrief. Und Shaggy, wie war das denn damals?
Ja, da muss ich mal ein bisschen ausholen und ganz kurz nochmal zu etwas, was du gerade gesagt hast, fand ich sehr schön, dass du gesagt hast, lass uns von dem Quatsch, also von diesen nerdigen Themen zu etwas Sinnvollem kommen, über die schlimmsten Charaktere Ruthless Aggression Era reden. Ganz genau, gut, wir sind Wrestling-Podcast, aber trotzdem sehr, sehr witzig, wenn das ein Außenstehender gehört hätte. Ja, das war die große Zeit übrigens auch die Zeit, in der die World Wrestling Federation, dass die Federation auch verloren hatte, indem man dann auch das Logo nochmal komplett auch geändert hatte, kam zu Entertainment, das war alles im Vorfeld ja auch dann und es war der 24. Juni 2002, als Vince McMahon bei Raw offiziell rauskam und sagte, wir sind also in einer neuen Ära, wir starten jetzt die Ruthless Aggression. Und das war so der Startschuss quasi, wobei man eine Ära normalerweise ja nicht ankündigt. Aber ein paar Tage später bei SmackDown kam jemand anders raus. Und das war für mich der eigentliche Startschuss. Und zwar hat Kurt Angle, wenn ich mich richtig erinnere, so eine Open Challenge ausgesprochen und ein junger Mann, den wir noch nicht kannten, in einer knappen Shorts kam raus, also damals noch keine Jeanshose, und er antwortete dann einfach auf die Herausforderung mit Ruthless Aggression. So, und es war John Cena.
Ja.
Und das war für mich der Start der Ruthless Aggression Era.
Ja, Kurt Angle hat ihn ja sinngemäß gefragt, was ihn denn qualifiziert, hier diese Open Challenge anzunehmen. Und da hat er gesagt, ne, I have Ruthless Aggression, genau das. Und ich muss dir bei einer Sache widersprechen, Shaggy, auch bei der Attitude Era hat man ja sozusagen das ausgerufen, ne? Also da gab es ja auch eine Promo von Vince McMahon. Also das war nicht ganz so unüblich.
Ja, ja. Aber nicht direkt zum Start dann zu sagen, jetzt beginnt die Attitude Era.
Das war schon, das lief da schon ein bisschen mehr. Aber diese Änderung innerhalb des Programms, die gab es ja damals, da gab es ja damals auch. Ja, und auch ein Vince McMahon selber hat sich ja hier sehr stark in den Mittelpunkt gerückt in dieser angesprochenen Promo. Er hat nicht direkt gesagt, jetzt beginnt die Ruthless Aggression Era, sondern es geht eben darum, dass er dann meinte, wisst ihr, was mich hier als Geschäftsmann wirklich zum Erfolg gebracht hat? Ein besonderer Charakterzug, und das ist eben Ruthless Aggression. Und das ist genau das, was er auch von seinen Superstars sehen möchte. Wer an die Spitze möchte, der soll auch Ruthless Aggression zeigen und quasi über Leichen gehen, so nenne ich es einfach mal. Der soll diese Aggression zeigen und den Willen zeigen, dass sie an die Spitze kommen wollen. Und das ist ja auch was, das hat man dann bei John Cena aufgegriffen und wurde dann sozusagen zu dieser Ruthless Aggression Era. Wenn man sich anschaut, die Ruthless Aggression Era, wir haben auch schon Podcasts darüber gemacht, aber grundsätzlich, Shaggy, merkt man auch noch einen starken Einfluss durch die Attitude Era, ne? Also nicht nur was die Gimmicks und Storylines angeht, auch so die Darstellung. Wir haben viele Klischees, wir haben auch immer noch viel Gewalt innerhalb der Shows, wir haben auch noch Blut, das wurde erst später gestrichen, muss man hier sagen. Also Ruthless Aggression, da haben sehr, sehr viele Leute große Erinnerungen dran, aber es ist tatsächlich so ein, ist nicht ein Übergang, aber es ist eben schon nicht mehr ganz Attitude, aber schon noch mit sehr viel Attitude da drin.
Auf jeden Fall auch die sexuellen Anspielungen, und die waren sicherlich auch noch Teil davon, die gab es auch noch, oder auch ja politisch inkorrekte Dinge, die auch hier geäußert wurden, klar war das. Aber was man auch hier sagen muss, ist, es gab auch so ein Generationswechsel so ein bisschen auch. Viele, die vielleicht vorher im Tag-Team auch sehr aktiv waren, wurden größer, oder andere Wrestler, die man hochgeholt hat, wie ein John Cena. Und klar, da muss man ein paar Namen nennen, und die würde ich jetzt direkt nennen, weil das war quasi die große Klasse damals, die dann hochgekommen ist. Ein John Cena, ein Randy Orton, ein Brock Lesnar. Alles Namen, die plötzlich da waren und die vorher ja noch keine Rolle gespielt haben.
Ja, ganz genau. Andere Leute sind dann wiederum in eine prominente Position gepusht worden, wenn wir gleich drüber sprechen. Ein Eddie Guerrero, auch ein Rey Mysterio zum Beispiel, ein JBL war
ein Edge auf jeden Fall, ja. Ein Edge noch zu
auch
erwähnen.
Auf jeden Fall. Ne? Werden wir gleich noch drüber sprechen, aber wir sprechen natürlich auch hier über Gimmicks, und wir wissen, wenn man in die Gimmick-Schublade greift, dann fängt man normalerweise nicht ganz oben in der Card an, sondern man fängt eher so in der Mid- und in der Undercard an. Und da gibt's tatsächlich auch in der Ruthless Aggression natürlich ein wahres Füllhorn an kuriosen Charakteren. Und ich fange hier erstmal an mit einem Wrestler, den ich schon bei der WCW sehr, sehr gern mochte. Damals noch als Sugar Shane Helms angetreten, mit der, also sehr lange Zeit, mit dem Boygroup Stable 3Count unterwegs gewesen. Und der war ja dann auch erstmal als Shane Helms bei der WWF damals dann ja noch zugegen. Also auch beim Invasion Angle war der ja mit dabei. Aber der hat sich ja dann gewandelt und wurde irgendwann der Superhero, ne, der wurde ja dann irgendwann Hurricane Helms, mit unglaublichem komödiantischem Talent, mit einem geilen Timing. Wir wissen, dass Shane Helms ein riesengroßer Comic-Fan, Comic-Nerd gewesen ist. Der hat ja auch das Green Lantern-Logo auf der Schulter tätowiert. Aber ich mochte Helms schon immer, aber in der Hurricane-Helms-Rolle fand ich ihn wirklich super. Wie ging's dir da?
Ja, da hat er sich ja auch nochmal neu gefunden und damit wird er bis heute auch irgendwie eng verbunden. Also gerade bei Conventions oder wie auch immer, oder wenn man Legenden immer nochmal sieht und er dabei ist, dann hat er ja auch immer das Hurricane-Outfit an, weil das war quasi so, das war sein großer Durchbruch auch. Und der zeitweise an der Upper Midcard ja auch mit wresteln durfte. Aber ne, das ist ja aus dem Zufall hervorgegangen, wenn ich mich richtig erinnere. Das war so ein Segment, ein Halloween-Segment, wo die Wrestler teilweise verkleidet waren. Und er hatte sich, ich glaube sogar das Green Lantern-Outfit, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, damals angezogen. Das kam so gut an, dass man relativ schnell auch gesagt hat, okay, pass auf, wir probieren das einfach. Wir machen dich zu einem Superhelden erstmal auf Singlefaden, Hurricane Helms. Und dann später auch noch einen passenden, ja, Sidekick, weil Superhelden haben ja auch Sidekicks. Und dann wurde aus Rosie, der hieß dann, verblieb weiterhin Rosie von 3-Minute Warning, der Shit, der Superhero in Training. Auch wieder natürlich ein schlechter Wortwitz.
Ja, ganz genau. Kleine Korrektur natürlich, als Shane Helms zu WWE, WWF gegangen ist, da hieß er natürlich dann schon Gregory Helms erstmal, ne? Ja. Und dann haben wir diese Übergangsphase zum Hurricane gehabt. Ich lieb auch bis heute diese Promo-Segmente mit ihm, wenn er sich dann immer vorstellt, immer Gregory Helms, Ace Reporter, ne, wo er dann ja auch, es gibt ja ein sehr witziges Segment mit ihm und damals Mr. America, kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, also mit Hulk Hogan zusammen. Fand ich sehr
gut. Ach, das war Hulk Hogan?
Ja, ja. Okay. Ist nie so richtig rausgekommen. Wie hat dir denn diese Kombination mit Rosie dann gefallen, ne? Also, das war ja dann schon so als Tag-Team, das war ja dann auch so die ganz große Zeit, war als Singles-Wrestler ja auch dann vorbei. Ich meine, der hat ja auch ein paar Titel durchaus gesammelt. Der war European-Champion, Hardcore-Champion. Wir können uns sogar daran erinnern, dass er mal ein Match gegen The Rock gewonnen hat. Dürfen wir auch nicht vergessen. Er ist ja dann in diesem Team, ist er ja so ein bisschen schon in die zweite Reihe gerückt, oder?
Ja, also im Vorfeld war er mehr im Rampenlicht auch, aber dann war das Gimmick auch so ein bisschen auch durch. Ich erinnere mich einmal an diese versuchten Chokeslams, auch gegen weitaus größere Kontrahenten.
Beim Rumble hatten wir das mal gegen Steve Austin und Triple H, meine ich, war das damals, ja.
Zum Beispiel gleichzeitig oder so. Also das war auch sehr, sehr witzig. Und dann hat man sich aber überlegt, das Gimmick ist ja noch irgendwie hot, aber bevor es wirklich verkühlt, geben wir dem nochmal eine neue Wendung. Und da ist halt diese Sidekick-Idee gekommen und man hat dann aus Rosie den Superhero in Training gemacht. Man hat ja später sogar noch Mighty Molly, also Molly Holly als drittes Rad am Wagen, würde ich mal sagen, dann noch dazugefügt. Die hat gar nicht so richtig reingepasst. Da war es auch schon ein bisschen too much. Aber trotzdem fand ich sehr, ich mochte ihr Outfit auch von Mighty Molly. Also das war schon witzig. Also ein Hurricane Helms, schillernder Charakter auf jeden Fall in dieser Zeit, ebenso wie Rosie.
Ja. Gehen wir mal weiter. Wir haben jetzt hier einen Superhelden gehabt. Wir greifen noch mal so ein bisschen in die Archetypen-Schubladen, Shaggy. Was ist denn mit einem Paul Burchill, der im späteren Verlauf dann ja als Pirat inspiriert durch Pirates of the Caribbean aufgetreten ist? Wie war das denn mit dem? In dem haben auch sehr, sehr viele Leute wirklich viel gesehen, muss ich mal sagen. Ich weiß noch, dass damals, da war ich noch so auf diversen Boards und Foren unterwegs und da weiß ich, dass alle Leute darüber geschwärmt haben. Mensch, Paul Burchill, was für ein Charisma in diesem Piraten-Charakter. Aber den haben sie auch nicht wirklich eingesetzt, außer so ein bisschen als Freakshow.
Ja, also ich fand auch, dass es ein wirklich sehr, sehr guter Wrestler war. Der war auch ein bisschen so seiner Zeit voraus. Am Anfang ja auch gerade in englischen Stables so eher also angetreten und dann, oder Gruppierungen, auch an der Seite von William Regal, wenn ich mich richtig erinnere, mal eine Zeit. Und dann aber durch den Erfolg auch von Pirates of the Caribbean, dann in Anlehnung an Johnny Depps Rolle natürlich, hat man sich dann überlegt, da könnte das sowas aus dem machen. Der sieht so ein bisschen so aus, macht ihm doch ein bisschen Kajal, zieht ihm ein bisschen Piratensachen an. Und vielleicht funktioniert es ja auch. Und ich muss sagen, ja, also ich mochte das Gimmick sehr. Allerdings so im Nachhinein betrachtet war das vielleicht auch der Auslöser, warum er dann nicht den weiteren Durchbruch noch weiter oben geschafft hat. Weil ich glaube, das hätte theoretisch funktionieren können, hat es natürlich aber dann aufgrund auch, ja, vielleicht dieses Gimmicks dann auch nicht geschafft. Und man muss auch dazu sagen, er ist kein Johnny Depp. Er ist nicht der Also zumindest, er ist nicht, sagen wir mal so, nicht jeder mag Johnny Depp, aber Johnny Depp ist schon ein guter Schauspieler und das war Paul Burchill nicht. Also dem hat es ein bisschen am Charisma gefehlt und es war schon ein trashiges Gimmick, aber das war auf jeden Fall kein Main-Event-Gimmick. Ich glaube, das stand ihm im Weg.
Ist das Ding hier Trash oder ist es schillernd?
Es ist beides. Also Trash heißt ja, ist ja nicht unbedingt nicht schillernd. Es ist auf jeden Fall ein Charakter, den gab es ja gar nicht mal so lange, den Piraten.
Ja, das stimmt.
Aber der ist einem bis heute in Erinnerung geblieben. Also auf jeden Fall beides.
Das ist mich auch gerade sowohl bei der Attitude Era als auch bei Ruthless Aggression. Ich finde, da hast du sehr oft so Charaktere, da sagst du, das war eigentlich schon ganz geil, aber eigentlich wenn man jetzt so drauf schaut, war es auch ziemlich scheiße. Und dann hast du natürlich auch so ein Teil Gimmicks, die sind halt wirklich totaler Schrott, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Und dann hast du wiederum Gimmicks, da stecken Leute drin, die sind eigentlich talentiert, aber trotzdem ist das Gimmick halt sehr prägnant. Und wir haben ja da wirklich auch diese Versuche gehabt, neue Mitkader zu etablieren. Und wenn man sich so in diese Zeit zurückbeamt, dann fallen da also ein, zwei, drei Namen auf, wenn man ehrlich ist, oder sogar vier. Und ich fange mal mit einem an, und das ist ein Kalito. Den sehen wir heute noch. Und der hat heute noch ein sehr ähnliches Gimmick, wie es damals gewesen ist. Damals noch erstmal eingestiegen als Carlito Caribbean Cool. Das war 2004. Und er ist ja gleich in eine Fehde mit dem damals amtierenden US-Champion John Cena eingestiegen und hat sich von dem her den US-Title geholt. Dürfen wir aber nicht vergessen, dass das da auch noch diese Geschichte mit Jesus, den ich übrigens in die Trash-Kategorie packen würde, ne, sein Kompagnon gewesen ist, der ja John Cena. War es nicht so, dass er den irgendwo in der Bar abgestochen hat, storyline-mäßig, und dass John Cena deswegen erstmal ausgefallen ist?
Ja, ich glaube, das ist, also zumindest habe ich so lose. Ich habe auch den Jesus total vergessen gehabt, bis du ihn jetzt gerade irgendwie erwähnt hattest. Aber der war ja am Anfang noch da. Das stimmt vollkommen. Ja, so, ich glaube, das war der Hintergrund. Und klar, ist es Trash, ist es irgendwie überzogen. Aber ich fand diesen Charakter damals erfrischend anders, weil so was gab's noch nicht. Und gleichzeitig hatte ich weiß nicht, ob du dir das auch so ein bisschen ging, so alte Razor Ramon-Vibes, ja. So ein bisschen.
Ja, ja.
Weil die Vignetten gingen so ein bisschen in die Richtung, das war eine moderne Variante davon. Und ich mochte das sehr. Ich habe das damals auch so cool, ich war immer mal in den Apfel gebissen und das ausgespuckt, weil ich auch so cool sein wollte, wie Kalito, Caribbean cool. Man hat dann den Zusatz irgendwann gelassen und es wurde dann nur noch Kalito. Aber das war so jemand, der hat ja die Midcard-Titel gewonnen. Du hast gesagt, er hat John Cena besiegt. Hat später auch noch, war es Shelton Benjamin, den er dann noch um den IC-Titel entthront hat nach dem Roster-Split oder nach dem Draft. Und das war jemand, der immer auch an der Main-Event-Riege mal angeklopft hatte. Und den man dafür auch mal auserkoren hatte fast, aber ganz hat's nie gereicht, aber das ist auf jeden Fall ein schillernder und ich finde einer der coolsten, aufgrund des Gimmicks, Charaktere aus der Zeit.
Bin ich auch komplett bei dir. Also Kalito hat was gehabt damals und der ist auch, wie ich finde, ein großes Aushängeschild für diese Zeit gewesen, ne? An den erinnern sich sehr viele, weil der hat ja auch einen besonderen Look, ne? Mit diesen Haaren, dann mit dem bunten Hemd dabei und eben auch mit dem Apfel, den er dann immer den Leuten ins Gesicht gespuckt hat, wenn sie nicht cool genug sind. Das war schon eine interessante Persönlichkeit und wie gesagt, er hat leider nie so richtig über die Midcard rausgeschafft. Immer Midcard-Title gewonnen, Take-Team-Title geschehen natürlich dann im späteren Verlauf auch. Hat ja dann auch, da komme ich zum nächsten, eine Allianz mit Chris Masters später gebildet. Und Chris Masters natürlich auch jemand, dessen Gimmick ja auch fast schon aus der Zeit gefallen wirkte, oder? Hier das Masterpiece, der Muskelmann, der vorm Spiegel posiert und seine Muskeln spielen lässt, der Master Lock, also der Full Nelson als unzerstörbarer Finishing-Move etabliert.
Ja, auch das ein Gimmick, das mich natürlich sehr an ein Gimmick aus dem Anfang der 90er erinnert hat, an den Narcissist. Oder es gab ja damals viele dieser arroganten Gimmicks und gerade jemand wie Lex Luger als Narcissist, der hat ja auch immer seinen Spiegel dabei gehabt und die Muskeln präsentiert. Deswegen, na klar, ganz klar daran gedacht auch. Und Chris Masters, auch der jemand, dem gerade im Bündnis dann auch mit Kalito, der auch immer in der Main-Event-Riege da so gekratzt hat zumindest. Aber bei ihm war, glaube ich, auch das Problem, der war schon ein solider Wrestler, aber der hatte deutlich weniger Charisma, als es jetzt ein Kalito hatte. Also niemand, wo ich jetzt sagen würde, der ist als Topstar geboren. Das war er nicht. Er hat schon seine Rolle gehabt und die hat er sehr, sehr gut ausgeübt. Und dem Main-Event hätte der sich nie durchgesetzt. Im Gegensatz, ich glaube, Kalito hätte da funktioniert.
Das Ding ist, Chris Masters fehlte halt massiv die Fähigkeit am Mikrofon. So, der hatte eigentlich einen guten Look, aber am Mikro fehlte es dann ganz eindeutig und das hat's dann letztlich kaputt gemacht, ne?
Ja.
Ja, und ich glaube auch, der hatte auch nicht so viele Backstage-Befürworter, das muss man auch dazu sagen. Aber das ist ja, glaube ich, auch ein Problem bei Kalito gewesen. Wie siehst du noch so weitere Personalien wie einen Mr. Kennedy und einen MVP, Shaggy? Also, die sind ja auch durchaus schillernd gewesen, wenn ich zum Beispiel bei Mr. Kennedy an den Entrance denke, mit dem Mikro, was dann von der Decke gekommen ist und er hat sich selber angekündigt. MVP mit dem Tunnel, den wir da gehabt haben und der Uhr. Also, das waren auch schon große Charaktere, die man damals geschaffen hat.
TikTok, ja, mit MVP hat man auch tolle Geschichten gehabt, mit Mr. Kennedy auch. Mit dem hatte man ja, das ist ja ein offenes Geheimnis, noch eine ganz andere große Geschichte vor. Man hatte den ja gern in den Main Event auch gesetzt und hat, damals gab es ja die Geschichte mit dem unehelichen Sohn von Vince McMahon. Man wusste, der ist blond. Aufgrund einiger Probleme, die es da Backstage auch gab, mit Mr. Kennedy oder später Mr. Anderson, dann bei TNA. Wurde er es dann doch nicht und wurde dann eher aus dem Vertrag entlassen und ja, wurde leider nicht der Main Eventer, auf den man, glaube ich, dann gesetzt hätte, weil der hatte auch das Potenzial. Der war gut am Mic, der war gut im Ring, also der ist bei den Fans angekommen oder als Heel vor allem auch hat der funktioniert. Das wäre jemand, mit dem man hätte mehr machen können, wenn dann nicht die anderen Probleme gewesen wären. Und als Sohn von Vince McMahon hätte das vielleicht auch, dass es am Ende dann wie immer dann jemand anders werden würde, der oft also am Ende als der ja Initiator von vielen Dingen wird. Weißt du, von wem ich rede?
Hornswoggle?
Hornswoggle natürlich, der wurde natürlich der Sohn. Hornswoggle war so viel. Hornswoggle ist auch der geheime General Manager wahrscheinlich am Ende gewesen. Also
der letzte Cruiserweight-Champion, hallo?
Der letzte Cruiserweight-Champion auch noch. Der ist immer noch da, der wohnt unter dem Ring. Also ja. Keiner, der ist immer noch so. Und sieht jetzt aber aus wie AJ Styles, aber das ist ein anderes Thema. Aber Mr. Kennedy, ja, das ist ein Topmann, MVP, der hat sich auch in der oberen Riege durchgesetzt. Ich finde, auch der hatte was Eigenes, einfach einen ganz anderen Look als alle anderen, ganz anderes Outfit. Und den sehen wir heute ja immer noch ab und zu, wenn Omos gebucht wird.
Ja, ganz genau das. Ja, MVP natürlich diese Fehde mit Matt Hardy damals. Das weiß ich, das ist auch für ganz, ganz viele so eine Einstiegsfehde quasi in dieses ganze WWE-Produkt gewesen ist. Ne? Das war für viele so eine Top-Fehde in der Midcard damals, an die sich viele erinnern können. Ja, wie gesagt, der war auch gut am Mikrofon. Der hatte einen eigenen Look. Auch dieses Ding mit dem Supersportler quasi. Der ist nicht ganz so krass, wie es damals Mr. Perfect gewesen ist, aber natürlich schon diese Sportreferenz war eindeutig da. Das mochte ich. Ich finde, der war auch ultra charismatisch einfach. Ne? Du hast sofort den gesehen. Der war jetzt nicht der Allergrößte, der war nicht in dem Format von einem Undertaker oder so, ne? Aber trotzdem breit gewachsener Typ. Mit diesem Power Rangers-Anzug, wie er ja immer verhöhnt ist, ne? Mit diesem Ganzkörper-Anzug quasi. War echt ein cooler Typ, genauso wie Mr. Kennedy. Wenn sich eine Catchphrase mit diesem blöden Kennedy, so lange hält, dann hat man da was richtig gemacht. Ne? Der war natürlich leider ein bisschen verletzungsanfällig, hat natürlich dann auch Backstage-Probleme gehabt. Wir erinnern uns an den Zwischenfall mit Randy Orton live on camera, der schlussendlich auch dann auch dazu gesorgt hat, dass er entlassen worden ist. Aber ich glaube auch, dass man mit dem gerne mehr gemacht hätte. Aber irgendwie hat es dann nicht sollen sein. Aber der gehörte auch zu den Leuten, die zum Beispiel Undertaker besiegen durften in ihrer Fehde. Das waren auch nicht so viele. Deswegen, und die sind beide für mich auch schillernd. Also die bringen aber, die brauchen dieses Gimmick, was sie hatten, das haben sie aber nochmal unterfüttert, weil die beide mehr als ausreichend Charisma gehabt haben. Im Vergleich zum Beispiel zum Chris Masters, der dieses Gimmick brauchte, um dieses Mangel der Charisma, was er eigentlich so als Person hat, um das so ein bisschen zu kompensieren quasi. So, Shaggy. Und jetzt driften wir langsam so in Bereiche ab, wo es ein bisschen problematisch wird und wo wir vielleicht auch mal drüber sprechen müssen. Ist es noch schillernd oder ist es schon Trash oder so? Ich fange erstmal mit zwei Namen an, die stehen eigentlich ein bisschen später im Handout, aber ich nenne sie jetzt hier einfach mal, weil sie auch in der Midcard zugegen gewesen sind. Und das sind Eugene und Mohammed Hassan. Beides Gimmicks, mit denen man, ich sag mal so, polarisiert hat, mit denen man absichtlich provoziert hat. Eugene als der Neffe damals von General Manager Eric Bischoff ja hier ins Rennen geschickt worden. So ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein leichtgläubiger, geistig gehandicapter Mensch, gutgläubig, ein Kind in Erwachsenengestalt quasi, ein großer Wrestling-Fan, der die Moves seiner Idole im Ring nachahmt. Das hat ja auch durchaus funktioniert, der Eugene-Charakter, zumindest für ein paar Wochen.
Ja, also mental gehandicapter Mensch, jemand, der zurückgeblieben wird, hätte man früher wahrscheinlich gesagt, ein etwas, was man ja überhaupt nicht bringen darf, eigentlich überhaupt nicht bringen sollte. Und ich erinnere mich, wie ich das damals gefeiert habe, so rückblickend. Schäme ich mich ein bisschen dafür, ja, aber es war einfach, in der Zeit hat es einfach gepasst und es hat funktioniert, muss man sagen. Und der war ja wirklich ein paar Wochen lang auch in den Main Events zu sehen, einfach weil der so over war beim Publikum, weil er die Rolle auch einfach fantastisch gespielt hatte. Und es war auch ein guter Wrestler, muss man ja auch dazu sagen. Also jemand, der eigentlich alles mitgebracht hat, aber dieses Gimmick natürlich, da war auch klar, das ist kein Main Event Gimmick auf Dauer, aber wie over der war, es war unglaublich, Eugene. Also Hut ab noch heute. Ich habe das damals wirklich sehr, sehr gefeiert und das ist auf jeden Fall ich weiß nicht, ob es schillernd ist, ein strittiges Gimmick, ein strittiger Charakter, aber trotzdem kam der an und war over. Also ich meine, in die Zeit hat es gepasst. Heutzutage würde man das mit Sicherheit nicht mehr machen.
Ich habe letztens noch ein Interview mit Nick Dinsmore, wie er ja eigentlich heißt, gehört. Und er meinte dann auch, dass das Gimmick ja maßgeblich durch Dustin Hoffmans Rolle in Rain Man beeinflusst worden ist und obendrein auch noch durch Rip Rogers autistisches Kind beeinflusst worden ist. Also das war die Idee. Und er war wohl, als dieser Charakter zum ersten Mal auftrat, war er wohl super krank. Also er ist da quasi so wirklich ins kalte Wasser geworfen worden und hat das aber dann eben so gespielt. Und das hat ja auch funktioniert, gerade in Kombination zu Beginn mit William Regal, der so ein bisschen der Mentor von ihm hier gewesen ist und die guten Freunde, die dabei gewesen sind, ne? Und wie schon gesagt, ne, das hat hervorragend funktioniert. Dazu noch der böse Onkel Eric Bischoff mit dabei. Durchaus, in der Anfangsphase hat es funktioniert. Irgendwann hat man dann gemerkt, gerade in dieser Fehde dann später mit Kurt Angle, da haben die Leute dann einfach Kurt Angle angefeuert, dass er bitteschön Eugene möglichst derbe verprügelt. Und Shaggy, damit kommen wir dann in Richtung Muhammad Hassan. Und da sind wir natürlich jetzt in den Bereich der Stereotypen angekommen, der mehr oder weniger böse Muslime, der hier in den USA nach der Macht trachtet, obwohl er eigentlich Kanadier gewesen ist, aber angelehnt natürlich an Terrorgimmicks, muss man sagen, also an die 9/11 natürlich. Und man hat hier mit anti-arabischen Vorurteilen natürlich massiv gespielt und natürlich diese Terrorgeschichte, da hat ja schlussendlich auch das Ende dieses Charakters bedeutet, als dann zum Abschluss dieses Gimmicks quasi, dann ja so eine Bande Maskierte den Undertaker attackiert haben und dass da die Grenzen irgendwie schon sehr verschwommen sind. Aber Shaggy muss.
Ja, das war ja als diese Bombenanschläge in London. Genau, in diesem Zeitraum. Ja. Da war das ja. Und das war ja das. Ich glaube, wenn es jetzt nicht im Zeitraum dessen gewesen wäre, hätte man da ein Auge zugedrückt auch über diesen terroristisch ähnlichen Moment dann auch. Aber das war, dass es genau in diese Zeit fällt und die Leute auch ähnlich. Also, das ging einfach gar nicht. Und das war der Grund, warum man dann auch wirklich das verhasst hatte oder da verhasst war, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, wie siehst du jetzt Muhammad Hassan rückblickend? Weil ich habe auch damals gedacht, weil er war jetzt ja nicht der stereotype böse Ausländer, sondern der hat ja durchaus da auch Argumente ins Feld geführt, weshalb er so ist, wie er ist quasi, ne? Und da ging es ja auch darum, dass man hier quasi den amerikanischen Zuschauern so ein bisschen die Spiegel vorgehalten hat und sowas, ne? Ich fand den eigentlich damals relativ intelligent aufbereitet und der Typ konnte auch reden und war auch im Ring zumindest solide.
Ja, absolut. Und man muss dazu sagen, nicht nur solide, der war ja noch recht jung zu dem Zeitpunkt. Der ist, glaube ich, 2002 hatte der sein Debüt erst auch als Wrestler richtig. Also der war ja auch noch gar nicht mal lange im Wrestling aktiv. Und das war jemand, der wirklich auch Charisma hatte, Ausstrahlung hatte und im Ring ganz gut war. Also der aus dem hätte deutlich mehr werden können, wenn ihm nicht dieses Gimmick da im Weg gestanden hätte. Ich mochte dieses Gimmick aber sehr, muss man sagen. Auch ich fand, das war was anderes, weil man, das war vielschichtig und man konnte das auch verstehen. So ein bisschen. Ja, nicht wirklich, aber als Bret Hart in Kanada so beliebt war und gleich in Amerika nicht, das war ja auch, das hat ja auch funktioniert. Und gerade ein Muhammad Hassan hat ja da auf die Probleme in Amerika auch hingewiesen und die Probleme, die er als arabischstämmiger Wrestler auch hatte. Ich meine, der ist meines Wissens auch in Amerika geboren, ist, glaube ich, also, aber trotzdem.
Stimmt, er ist nicht Kanadier, er ist in New York geboren, ja, der ist Amerikaner, eben, ja, richtig.
Trotzdem. Also hat er dieses Gimmick einfach richtig gut rübergebracht und es hat wirklich sehr gut funktioniert. Aber ich glaube, dass gerade das amerikanische Publikum das einfach so nicht verstanden hatte und dann gerade diese Sache mit der Bombenterror in London noch hinzukam, dann man musste das einfach droppen und das hat ihm nicht gut getan und das hat ja dann auch quasi seine Wrestling-Karriere zerstört. Kann man nicht anders sagen.
Ja. Das Witzige ist eigentlich, dass er eigentlich von der Abstammung her Italiener ist. Naja.
Ja.
Sieht halt so ein bisschen danach aus. Nein, ist ganz, ganz merkwürdige Kiste. Aber das Gimmick mochte ich damals auch echt gerne und auch durchaus auf seine Art und Weise auch schillernd. Und dann kommen wir vielleicht mal so ein bisschen in die morbide Ecke, lieber Shaggy, weil da gibt's natürlich auch so einiges, was sich da getan hat. Und da nenne ich zwei Charaktere, die kaum unterschiedlicher hätten sein können. Das war auf der einen Seite Mordecai, den wollten wir alle mal gegen den Undertaker gerne sehen. Und dann haben wir natürlich auch den Boogeyman, der bis heute durch die Gegend geistert, in der einen oder anderen Rolle, gerade an Halloween. Wie stehst du zu diesen beiden Charakteren? Trash oder schillernd?
Ja, lass uns mal mit dem Boogeyman anfangen. Du hast ja vorhin auch gesagt, es gab ziemlich gute Wrestler, die in ein schlechtes Gimmick gepackt wurden und deswegen es nicht weiter geschafft haben. Man kann auch genau das Gegenteil machen. Ja. Das hat man, glaube ich, beim Boogeyman gemacht. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Boogeyman-Gimmick sehr, sehr gut war, aber der Wrestler war auf jeden Fall auch nicht so gut. Aber so wie er diesen Charakter rübergebracht hatte, und da hat man ja auch sehr viel Geld in investiert in diesen Charakter. Also alle, was man, diese Würmer, diese, auch der Entrance und auch wirklich die Bemalung, das Outfit, das hat einfach richtig gut gepasst. Und auch wenn wir, glaube ich, keiner von uns sagen würde, der Boogeyman, das ist unser Lieblingswrestler. Und wenn wir damals vielleicht gesagt haben, oh, der nervt manchmal so ein bisschen, der ist in Erinnerung geblieben, bis heute wahrscheinlich das Gimmick, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist aus dieser Zeit. Jemand, der, wie du es gesagt hast, der bis heute immer noch ab und zu auftritt mal, wenn es passend ist, thematisch Halloween oder was auch immer. Ich glaube, da hat man einfach das Maximum aus diesem Gimmick und auch aus dem Wrestler rausgeholt.
Der hat ja auch gar nicht viel gewrestelt, wenn man ehrlich ist, ne?
Ja.
Aber dieser Auftritt allein, also auch die Backstage-Vignetten, du hast gerade die Würmer schon angesprochen, auch dieser Auftritt mit der Uhr, die er dabei gehabt hat, die er sich dann immer gegen den Kopf geschlagen hat, der Nebel, dieser rauchende Stab, den er da getragen hat, die Bewegungen auch, also wie der da gezuckt und getanzt ist, als wenn er von allen Teufeln besessen wäre, also das war schon richtig gut. Und auch da, der hat sich auch committed für das Gimmick, also der hat doch, meine ich, auch seine Schneidezähne verloren gehabt. Ich weiß nicht mehr genau, wie das gewesen ist. Ich meine, war es ein Wrestling-Unfall oder ein anderer Unfall? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber er hat dann noch gesagt, nee, das passt ja so gut zu dem Charakter, dass ich die auch jetzt nicht irgendwie ersetzen lasse oder sonst irgendwas, sondern ich lasse die jetzt einfach raus, weil das halt so komisch aussieht und weil das so gruselig quasi aussieht. Ne? Also auch das musste halt dann eben erstmal machen. Nein, absolut uniker Charakter damals gewesen. Genauso wie Mordecai. Und Mordecai, den sehen wir nicht mehr. Warum denn nicht eigentlich, Shaggy?
Ja, den haben wir auch gar nicht so lange gesehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass der war da nicht sogar aufgebaut als Gegner für einen Undertaker. So ganz eindeutig klar, wie man das da gemacht hatte mit das quasi dem Weißen, also als das weiße Outfit mit diesem Stab auch und so. Der war ganz klar, glaube ich, auch als Gegner aufgebaut gewesen. Und Kevin Fertig, der Wrestler, so hieß der ja, glaube ich, auch mit richtigen Namen. Das war schon ein solider Wrestler, aber dieses Gimmick, man hat es ja auch nicht verstanden. Was wollte man eigentlich genau damit machen? Irgendwas Religiöses war es auf jeden Fall. Die Vignetten, die hat man auch nicht so ganz verstanden. Da musste man so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du auch an Seven noch denken musstest, so ein bisschen vielleicht nicht ganz so schlimm, aber das habe ich nicht verstanden und man hat das ja probiert und man hat ein paar Matches hat er gehabt. Ich glaube, ich kann mich an ein Match gegen Scotty Too Hotty erinnern. Das weiß ich noch. Ansonsten hat man den relativ schnell dann auch wieder dann Niederlagen gegeben und dann hat man gemerkt, es funktioniert so doch nicht. Man hat ihn auch mal regebrandet in der Zeit, falls du dich erinnerst, gerade zu Zeiten von ECW. Und da kam er ja als Vampir dann zurück, als wieder was Mysteriöses. Und da habe ich mich immer gefreut, wenn er gekommen ist, also zum Ring, aber auch nur, weil Shelly Martinez dabei war, Ariel. Die habe ich bis heute nicht vergessen. Das ist so mein Guilty Pleasure.
Ich wollte es mich gerade sagen, daran lag es wahrscheinlich viel eher, aber auch
ausschließlich.
Aber dann eben auch Kevin Thorn, natürlich jemand, der auch durchaus schillernd gewesen ist. Also dieses ECW Mystery Vampir Gimmick, auch das hier was aufgefallen ist. Aber dieser Mordecai Charakter war halt was ganz Uniques. Auch an den erinnern sich die Leute noch. Aber wie du schon gesagt hast, das waren ja wirklich nur ein paar Wochen, wo es den gegeben hat. Aber ich weiß noch, als der aufgetaucht ist, da haben sich Leute überschlagen mit. Den wollen wir gegen den Undertaker sehen, ne? Auch da wieder die Religion, die Symbolik, die dahinter ist. Aber klar, hat man nicht so richtig verstanden und irgendwie hat man ihn dann fallen lassen. Wenn wir gerade schon so viel über den Undertaker reden, sollte man den vielleicht auch noch ganz, ganz kurz ansprechen, weil wir haben schon in den ersten Gimmick-Podcast ja gesagt, der Undertaker, eine prägende Gestalt in allen Ehren, die wir jetzt hier durchgehen, seit seinem Debüt damals bei der Survivor Series, immer in prominenter Rolle, mal in einem Gimmick, mal ein bisschen eine Abwandlung. Natürlich der größte Sprung, den haben wir dann 2-1, 2-2 mit dem Biker-Taker gehabt. Das fällt dann hier eher so nicht rein. Hier sind wir jetzt so in dieser Big-Evil-Zeit zuerst und dann natürlich auch die Rückkehr zurück zu dem, ja, ich sag mal, alten Undertaker, zu dem alten Mystery-Gimmick, was auch nicht mehr ganz so krass natürlich wie in den 90ern gewesen ist, aber dann schon in eine andere Richtung ging und auch nicht so diese Ministry of Darkness Geschichte gewesen ist. Er war da schon ein bisschen menschlicher, aber dann trotzdem noch mit der Dunkelheit verhaftet, und ich glaube, wir können hier ganz klar sagen, der Undertaker auf jeden Fall auch eine prägende Gestalt natürlich für die Ruthless Aggression Era, hat ja SmackDown wirklich eine ganze Zeit auch getragen und war da auch wirklich ein Aushängeschild in Zeiten dieses Brand Splits, muss man ja ganz klar so sagen, also der Undertaker absolut wichtig. Damals hat mir auch besser gefallen, muss ich dazu sagen, in seiner Rolle, weil er eben auch viel, viel mehr gewrestelt hat. Also er war da nicht mehr so stark in diesem Gimmick verhaftet, sondern man hat auch gemerkt, dass er da mehr Freiheiten hat und im späteren Verlauf, gerade auch mit Leuten wie zum Beispiel einem Kurt Angle oder Batista, nur so als ein anderes Beispiel, da hat er ja großartige Matches abgeliefert, ne, und hat da ja auch wirklich mit dazu beigetragen, dass dieser Generationenwechsel innerhalb von WWE auch stattfinden konnte, weil er da auch sehr oft ja so eine treibende Kraft innerhalb der Geschichten gewesen ist. Na gut, er hat auch gegen so Leute wie den Great Khali gefehdet, da reden wir jetzt nicht drüber, aber, oder gegen die Dudleys damals, wenn sich da noch jemand daran erinnert, mit dieser Betonkrypt, die man da gehabt hat, wo man dann den armen Paul Bearer hier eingeschlossen hat, das war auch ganz, ganz furchtbar. Ja, aber der Undertaker halt immer mit dabei, und den muss man immer nennen. Den werden wir wahrscheinlich auch, wenn wir noch mehr Gimmick-Podcasts machen, jedes Mal nennen müssen. Ja, und gleiches gilt natürlich auch für seinen Storyline-Bruder Kane, der ja auch in der Ruthless Aggression Era eine ganz, ganz große Transformation durchgemacht hat. Wir haben es im Attitude Era Podcast angesprochen, da hatten wir ja die Reunion der Brothers of Destruction, aber natürlich ist er dann auch jemand gewesen, der dann seine Maske verloren hat in der Geschichte rund um nicht nur sein Team mit Rob Van Dam, sondern eben auch dann in der Fehde gegen ja Eric Bischoff und gegen Triple H natürlich auch, diese große Fehde, die wir damals gehabt haben, wo er dann ja auch komplett durchgedreht ist, erstmal mit Haaren, dann ohne Haaren, da sprechen wir dann besser nicht drüber. Wir hatten dann diese obskure Storyline mit Lita, dieses Love Triangle quasi mit Edge, was da auch noch mit hinten dran hing. Der hat auch mit Big Show geteamt dann zwischenzeitlich und war auf jeden Fall immer jemand, der hier auch in der Ruthless Aggression Era eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat und dann auch im späteren Verlauf nochmal mit dem Undertaker zusammengekommen ist, bei der ECW gewrestelt hat, also schon jemand, der ja auch mit seinem Gimmick nochmal eine große Rolle gespielt hat, vor allem diese Demaskierung und dann dieser neue diabolische Charakter von Kane, den will ich hier nochmal gerade herausstellen, weil das war auch schon sehr, sehr wichtig. Ja, Shaggy, und dann kommen wir vielleicht mal hier so in die Region, wo wir dann auch langsam so im Trash angekommen sind, also mit Boogeyman und Mordecai sind wir da ja schon gelandet, aber die Zeit damals war damals auch schon wirklich was, wo wir viel Crap gesehen haben. Und ich meine damit jetzt nicht nur den ECW-Zombie, den wir natürlich auch gesehen haben im späteren Verlauf, als dann die ECW ab 2006 unter der WWE-Regie auf Sci-Fi lief. Da erinnern wir uns auch an die erste Folge, wo der Sandman, meine ich, den Zombie verdroschen hat. Aber wir haben da schon sehr viele obskure Charaktere und Gimmicks gehabt, die man auch nicht mehr mit schillernd bezeichnen kann.
Nee, sollte man nicht oder konnte man auch nicht wirklich. Also das war eher Trash, teilweise aus der untersten Trash-Schublade, die man da hat. Du hast den Zombie angesprochen, der war ja, gut, der hatte keine große Rolle gespielt, der wurde ein paar Mal vermöbelt und dann war er auch wieder weg. Aber man hat sich auch gefragt, warum hat man den bei ECW geparkt? Ganz klar, gibt's ja nur einen Grund, weil es auf Sci-Fi-Channel lief. Ja, deswegen hat man sich sowas auch ausgedacht, eine Anlehnung für den Sci-Fi-Channel. Ich weiß aber nicht, ob da überhaupt jemand von begeistert war, aber drei Menschen möchte ich jetzt erstmal zuallererst ansprechen, wenn wir in die unterste Schublade gehen. Und zwar die Dicks auf jeden Fall. Die muss man erwähnen. Ja. Das waren ja zwei gut gebaute Männer, die quasi bei der WWE zusammen angeheuert haben und dann als die Dicks, als Chippendale, strippendes Tag-Team angetreten sind. Die hat man aber auch relativ, ich weiß gar nicht mehr, wie die beiden einzeln hießen. Ich weiß auch nicht, ob die überhaupt Dick 1 und Dick 2 vielleicht. Ich weiß.
Ja, ganz im Ernst, sobald die Kreativen anfangen, Tag-Teams nach Penissen zu benennen, dann hast du doch ein Problem. Mel und ich haben doch letztens noch die erste Show von TNA besprochen. Da gab's auch ein Penis-Tag-Team, ne? Also, nee, braucht man halt nicht, ne?
Ja, auch, aber da hat man, ich glaube, ich auch gedacht, vielleicht, wenn wir die gut aufbauen, kommen sie im Main-Event. Nein, hat man natürlich nicht. Also, und jemand, der aber jetzt auch kein Wrestler war, aber wo wir gerade bei Penissen sind, Big Dick Johnson, den wollte ich noch erwähnen. Der, ich glaube, das war jemand aus dem Kreativteam, ich weiß gar nicht genau, oder welche Position der inne hatte, wo man sich gedacht hat, hier, der ist dick, lassen wir den doch, also der ist kräftiger gebaut, geben wir dem doch auch so einen Stripper, dieses Ekle mit diesen Tangas, die er dann auch immer anhatte. Big Dick Johnson, auch zum Vergessen leider.
Ja, komplett. Komplett und durch die Bank. Jemand, den vielleicht einige nicht vergessen haben, ist ein Heidenreich, der aber jetzt schlussendlich auch in die Gimmick-Trash-Schublade kommt. Aber immerhin ist er kein eingefrorener Nazi-General geworden, sondern ein gedichte-rezitierender Verrückter, Shaggy.
Ja, da war ja vieles in der kurzen Zeit. Da war ja auch mal Teil von der LOD.
Stimmt.
Ja, das muss davon auch nicht vergessen. Also der hat ja einiges mitgemacht. Und Heidenreich, ein großer, wirklich auch interessanter irgendwie Typ. Ich habe auch neulich meine Wrestling-Figuren mal aufgeräumt und da ist mir die Heidenreich-Figur auf jeden Fall in die Hände gefallen und dachte, aus dem hätte man auch mehr machen können. Aber das, was man gemacht hat, war nun wirklich nicht gut. Und das hat ihm, glaube ich, dann auch in dem Fall auch diese Karriere zumindest bei der WWE gekostet. Ja, das war ein großgewachsener, muskulöser Typ. Aufgefallen ist er. Der hat ja dann auch diese, nicht immer, aber dann auch teilweise diese Totenkopfbemalung gehabt. Das war schon auch jemand, der auf jeden Fall leider mit diesem Gimmick in die Trash-Schublade gehört hat.
Ja. Ganz legendär natürlich für seinen sehr merkwürdiges Gestöhne-Gimmick oder Gestöhne-Segment mit Michael Cole, wo er dem da aus nächster Nähe ein Gedicht ins Ohr flüstert. Man weiß nicht genau, ist das jetzt schon was Sexuelles oder einfach nur creepy? Keine Ahnung. Ganz, ganz komischer Charakter. Aber auch der, ja, auch zum Beispiel in Fäden mit dem Undertaker gesteckt worden und da ja auch erfolgreich gewesen, ne? Und hat natürlich dann auch noch die Geschichte mit Snitsky gehabt. Auch Snitsky, einer von den Charakteren, die wir hier ganz kurz so anreißen können. Nicht schillernd, aber auf jeden Fall trashig natürlich. Gerade die Geschichte später mit Litas Baby und solche Sachen. Uiuiui. Wir hatten auch noch den Imposter Kane, den dürfen wir auch ganz kurz hier erwähnen, wenn wir schon in der Trash-Schublade sind. Aber wie gesagt.
Ja, das war doch Luke Gallows.
Genau, den hatten wir auch als Festes übrigens, ne, wo wir schon bei Gimmicks sind, die nicht gehen.
Stimmt.
Oh, und da fallen mir gerade noch so ein paar Namen ein, die wir jetzt noch gar nicht genannt haben. Die passen jetzt vielleicht gerade hier nicht richtig rein in die Trash-Kiste, aber ich nenne sie einfach mal trotzdem. Jemand, der durchaus in die Trashkiste passt, ist ein Rico damals, ne, als Stylist und später als Paradiesvogel, so nenne ich es einfach mal. Auch so leicht homoerotisches Gimmick, was wir da natürlich gehabt haben. Mein Billy und Chuck hatten wir also die sind jetzt in so Übergangsphase gelandet, ne? Muss man sagen. Die hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon im Attitude Era Podcast. Die könnte man jetzt hier auch nennen. Mache ich mal der Vollständigkeit halber. Wir hatten den Santino auch noch dabei. Santino Marella. Den ich damals richtig furchtbar fand. Rückblickend war da schon sehr viel Witziges dabei. Und vielleicht auch, wenn wir so in die Richtung der Frauen blicken, die ja damals, sind wir ehrlich, nicht gerade die allergrößte Rolle abseits des Eye Candies gespielt haben. Da sollte man auf jeden Fall eine Beth Phoenix als Glamazon nennen. Und dann vielleicht auch eine Victoria, die mir gerade in der Anfangszeit als dieser komplette Nutjob super gefallen hat, ne? Also die komplett durchgeknallt gewesen ist, mit All the Things She Said aufgetreten ist, fand ich richtig, richtig geil. Aber ich glaube, jetzt können wir auch wieder zurück in den Trash hier abwandern und darin versinken. Wir hatten auch da wieder Stereotypen, ne? Wir hatten die Mexicools, die ja eigentlich vom Talent her super gut gewesen sind, mit Sikosis und Huvi und war es Super Crazy noch dabei? Ich meine, es war Super Crazy, oder?
Ja, es war Super Crazy.
Und die damit auf Rasenmähern reingekommen sind, auch schön dieses Klischee zu bedienen, oder?
Ja, na klar, also die haben ja auch, das waren die Mexikaner, was machen Mexikaner in Amerika? Die sind Gärtner für die andere, deswegen kamen sie auf Rasenmähern raus, also ganz schlimm. Aber natürlich drei wirklich sehr gute Wrestler, das darf man ja nicht vergessen, aber dann diese in diesem Stable, das war wirklich Klischee hoch 10.
Gleiches gilt für Kevin White, ne? Chavo Guerrero, müssen wir auch nochmal da in die Schublade greifen. Auch das ist ein Gimmick, über das wird noch gesprochen, aber das absolut grauenvoll gewesen ist. Was war der denn, Shaggy, eigentlich? Das war ja so ein bisschen der neureiche, schnöselige Vorstadt-Mexikaner, der aber eigentlich quasi alles mit Füßen getreten hat, oder wie war das?
Hauptsache, du bist weiß oder so, wie ist denn sein?
Er hat alles für den Anglo-American Way getan, so war, glaube ich, damals die Formulierung.
Also war eher so ein wirklich aus der Upper Class, Golf spielen natürlich, das darf man nicht vergessen, blonde Haare, er war ein Weißer. Und das hat er immer sehr betont, wie wichtig es ist, auch weiß zu sein. Auch das ist ein Gimmick, was überhaupt nicht ging und was dann ja auch sofort fallen gelassen worden ist, als der tragische Tod seines Cousins war.
War es nicht Onkel Eddie?
Nee, seines Onkels, so rum.
Ja. Ja, also verlassen wir vielleicht hier diese Trash-Schublade ein bisschen und gehen dann in andere Bereiche über. Weil, Shaggy, wir haben auch noch jede Menge Tag-Teams und Stables natürlich zu der Zeit gehabt. Ich spreche jetzt hier nicht von Evolution. Ich weiß nicht, ob Evolution jetzt so schillernd gewesen ist. Waren sie auch auf ihre Weise auch. Aber, Shaggy, es ist jetzt auch die Zeit gekommen, wo du nicht nur über die Spirit Squad reden darfst, sondern du darfst auch endlich mal über Juice und Domino sprechen.
Endlich Deuce and Domino, tatsächlich. Die haben ja auch zeitweise, also ganz kurze Zeit, da auch funktioniert. Das war ja so ein auch ein spannendes Gimmick. Das war, wie kann man es beschreiben? Das war ein Trio aus den, also Cherry an der Seite natürlich, außen, also nicht Sherry, sondern Cherry.
Wie die Kirsche.
Aus den 50ern. Ja.
Rockabilly Stable.
Ja, Rockabilly Style, so ein bisschen auch. Da hat man ja auch gedacht, ja, aus denen könnte man vielleicht sogar so ein bisschen was machen. Deuce and Domino, Deuce Shade and Dice Domino Zeit zwischenzeitlich auch. Wobei man sagen muss, Deuce ist ja der Sohn von
Jimmy Snuka.
Jimmy Snuka, genau. Also auch jemand, der schon irgendwie Charisma hatte, wie ich fand. Der hat ja dann auch im Singles-Bereich, in anderen Ligen dann noch ein bisschen was gemacht. Und Dice, ja, Cliff Compton, der auch dann später auch nochmal auf andere Art und Weise von sich reden gemacht hat, also auch im Ring, ganz anderes Outfit angelegt und mit Sherry, von der haben wir, glaube ich, also ganz kurzzeitig war übrigens auch Maryse an der Seite, wenn ich mich richtig erinnere, die hat, glaube ich, jetzt nicht mehr so eine große Karriere danach im Wrestling-Business gemacht, hat kurzzeitig funktioniert, aber auch nicht wirklich lange und hat man dann auch wieder fallen gelassen.
Ich glaube, du hast gerade meinen Beverly Brothers Gag hier weggenommen, Shaggy, weil der gute Domino war Cliff Compton und der...
Habe ich doch gesagt, Deuce Shade ist der... Das habe ich gesagt, okay. Ich habe es ja nicht verwechselt.
Ich kann gerade so, weil du etwas mit Dice gesagt hast, naja.
Ja, Dice Domino hieß er. Ach Dice so, Domino okay. Hieß er mit gab vollem Namen.
Okay, dann hast du mich... Ich habe gedacht, du hättest dich versprochen statt Deuce Dice gesagt, okay.
Der hieß kurzzeitig, also Deuce und Domino hießen Deuce Shade und Dice Domino okay. Kurzzeitig. Und dann aber nur noch Deuce and Domino.
Das war jetzt sehr verwirrend. Ich glaube, jetzt haben die ersten abgeschaltet.
Tja. Aber wenn ich schon über die beiden reden darf, Deuce and Domino, dann auch richtig.
Ja. Und dann kommen wir zu Spirit Squad, Shaggy, weil auch das so albern dieses Gimmick ja gewesen ist, so prägnant und ja, groß wurden die ja eingesetzt hier, diese männlichen Cheerleader, die dann von den McMahons angeheuert worden sind, um die D-Generation X damals zu bekämpfen und die im Prinzip eigentlich nur auf die Schnauze bekommen haben und auch mit Kacke übergossen worden sind im Verlauf.
Super.
Aber da waren ja auch durchaus bekannte Namen mit dabei. Also die hießen natürlich damals nicht so, wie man sie später kannte, aber das waren ja Kenny, Johnny, Mitch, Nicky und Mikey und da sind ja trotzdem große Namen drunter.
Naja, also gerade in Nicky, den haben wir dann später nochmal anders gesehen, zeitweise aber auch nochmal als wie hieß es?
Caddy.
Als Caddy, ja. Als Caddy von Kevin White, ja. Genau, Caddy hieß es, ist der Name. Ich als Golfer müsste so, also gut, ich bin jetzt schon lange nicht mehr golfen gegangen, er hätte das aber wissen müssen, aber klar, Nick Nemeth oder wie er sich dann später allen auch nochmal vorgestellt hat bei der WWE Backstage, Dolph Ziggler,
ja.
Den kennen wir und ein Kenny Dykstra, aus dem hat man ja auch dann kurzzeitig sogar einen Singles-Push gegeben und hat gedacht, aus dem kann man auf jeden Fall mehr machen, denn gerade Kenny Dykstra, der Sieg gegen Ric Flair, die Fehde gegen Ric Flair, die erinnere ich mich noch und Kenny Dykstra bis heute ja oder wieder aktiv bei der WWE, gerade als Producer, einer, der da auch wirklich in den interessanten Fäden auch steckt und die mitproduziert. Also der ist wieder bei der WWE. Das sind wirklich zwei große Namen. Kenny Dykstra, aus dem habe ich wirklich viel gesehen. Aus dem hätte man mehr machen können.
Ja.
Hat damals nicht gepasst, aber die Spirit Squad wirklich eher, ich weiß nicht, ob man wirklich in die Trash-Richtung schieben kann auch, oder ob man sagen kann, ja, die waren auf jeden Fall was Besonderes in der Zeit. Aufgefallen sind sie definitiv.
Ja, das auf jeden Fall. Aber so richtig schillern, weiß ich auch nicht. Ne? Aber waren schon echt prägnant. Ne? Also das muss man ganz klar hier so sagen. Wir haben noch andere Stables damals natürlich gehabt, die aber auch jetzt nicht so schillernd sind. Ich weiß, du bist ein großer Fan der Blue World Order gewesen. Die hatten wir damals natürlich auch wieder. Aber so richtig schillernd waren die jetzt auch nicht, oder?
Nee, aber die haben auch damals nicht mehr in die Zeit gepasst.
Nee, gar
nicht. Also wofür brauchte man die? Also zu ECW in die Zeit haben sie gepasst und weil das so gut funktioniert hat, hat man die auch deswegen wieder zurückgeholt, aber nee.
Ja, ganz genau. Und was haben wir noch für Teams gehabt? Klar, wenn wir jetzt Richtung Main Event Geschichte gehen, Team Angle war aber auch nicht schillernd wirklich. Ne? Die waren natürlich super cool, also World's Greatest Tag Team an der Seite von Kurt Angle, Charlie Haas, Chad Benjamin, super cooles Team, aber halt so, ich sage, oh, das ist ein schillerndes Gimmick, ist es halt eben auch nicht gewesen. Ne? Die waren ja sehr down.
Nee, das nicht. Genau, das nicht. Aber Shelton Benjamin sollte man gesondert auch nochmal erwähnen, weil der ja auch dann im Singles-Bereich dann wirklich auch nochmal gut funktioniert hat, auch in der Midcard. Die Midcard haben wir angesprochen, wenn man einen Kalito, wenn man einen Chris Masters, in dem Fall einen MVP und auch einen Mr. Kennedy, muss man Shelton Benjamin auch im Singles-Bereich in diese Gruppe auch einordnen, finde ich.
Ja, ich weiß auch genau, wenn wir jetzt über Tag Team sprechen, dann sagen auch viele, ah, hier, Brian Kendrick und Paul London, habe ich damals auch geliebt. Ich fand, die waren eine tolle Ergänzung für die Tag Team-Szene und ich bin auch ein riesengroßer Paul London-Fan gewesen. Aber wenn wir hier über schillernde Gimmicks sprechen, fehlt da auch ein bisschen was.
Ja, ich mochte die auch sehr, aber schillernd waren die definitiv nicht. Mochte irgendwas charismatisch. Paul Anton haben wir ja mal kennengelernt, den mag ich wirklich sehr. Schillernd war dann eher Crime Time vielleicht in dem Fall, würde ich eher den als schillernd bezeichnen. JTG und Chad Gaspard, der ja tragisch von uns gegangen ist, damals bei diesem Unfall oder als diese Rettungsaktion, dass ich glaube, sein Sohn retten wollte aus dem Wasser. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das war und dann leider das nicht geschafft hat. Also sein Sohn hat er gerettet, aber er selber ist leider nicht mehr aufgetaucht.
Er hat den Lifeguards gesagt, also die waren da schwimmen im Meer und sind von der Strömung erfasst worden und die Lifeguards haben versucht, die rauszuholen und er hat den Lifeguards gesagt, kümmert euch erst um meinen Sohn. Und die haben dann seinen Sohn gerettet und er ist dann aber quasi von der Strömung erfasst worden und untergegangen und ist dann später gefunden worden und ist eben verstorben. Also sprich, der hat sich quasi für seinen Sohn gegeben sozusagen. Okay. Und das ist schon eine ganz dramatische Geschichte, eine ganz traurige Geschichte natürlich auch. Aber Crime Time, um da auf das Thema zurückzukommen, absolut, ne? War natürlich auch stereotypisch irgendwie, ne? Gerade in der Anfangsphase, aber irgendwann ist es ja dann auch in eine eher humorige Richtung gegangen. So dass es dann
JTG, der war ja ewig lange bei der WWE unter Vertrag. Das war ja immer jemand, wo man gesagt hat, okay, die nächste Entlassungswelle steht an. Aber er hat es immer weiter geschafft, doch da zu bleiben, ganz, ganz lange. Der ist, glaube ich, meines Wissens immer noch bei der NWA aktiv. Und da sieht man ihn immer noch gelegentlich. Also Crime Time auf jeden Fall schillernd.
Ja, genauso auch M&M, oder? Also M&M für mich auch mit das schillerndste Tag-Team aus dieser Zeit.
Ja, vor allem natürlich wegen Melina, das darf man nicht vergessen. Die mochte ich sehr.
Ja, auch das Gimmick an sich, auch mit mit dem Teppich und den Paparazzi, die du da gehabt hast, ne? Und später im Verlauf natürlich auch den John Morrison, der sich dann ja auch irgendwann gefunden hatte, nachdem er so ein bisschen aus diesem Nitro-Gimmick rausgewachsen ist. Also ich fand die vom Look her, auch wenn die da noch jung gewesen sind damals, die wirkten da sofort wie Superstars.
Absolut, Joey Mercury, Johnny Nitro. Ja, das war super. Das war richtig toll. Ich mochte die auch sehr. Und ich habe damals auch wirklich gedacht, dass man aus Nitro oder Morrison vielleicht einen großen Star machen kann. Also der hatte irgendwie immer was, aber der hat es nie ganz nach oben geschafft. Aber im Tag Team war der für mich klar der charismatischere, aber beide haben zusammen echt sehr gut harmoniert.
Ja, haben ja viele gesagt, dass sie sich hier an jungen Shawn Michaels erinnert fühlten, ne? Also das stimmt auch tatsächlich, ne? Und auch M&M wurden ja immer mal wieder mit den Rockers verglichen. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich glaube auch, dass ein Gimmick wie M&M auch in der heutigen Zeit noch funktionieren würde. Auch mit der Präsentation, mit dem Drumherum, die auch diese Mäntel, die gehabt haben. Und die waren auch gut im Ring. Also die Matches von denen haben auch Spaß gemacht. Das ist ja auch immer das Wichtige, dass nicht nur das Gimmick alles überdeckt, sondern dass du hier auch gesehen hast, dass da gute Wrestler drunter gesteckt haben. Und speziell natürlich die Geschichten mit den Hardys waren da auch richtig gut. Also ich meine jetzt nicht das Leitermatch, ne? Ganz klar. Und dann mit dem, was ja Joey Mercury sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen hat, dann auch im späteren Verlauf seiner Karriere. Aber das war echt ein geiles Team und wirklich auch, ja, immer wieder eine Geschichte, die ja auch mal oder immer mal ein Team, was auch in größere Geschichten reingeworfen worden ist. Zum Beispiel auch in die Geschichte mit Rey und Batista damals zum Beispiel, ne? Dürfen wir auch nicht vergessen. Deswegen M&M möchte ich hier nochmal ganz, ganz explizit hervorheben, in einer Zeit, wo Tag-Team-Wrestling schon relativ langweilig gewesen ist, wenn man ehrlich ist. Das war nicht so der allergrößte Fokus. Und klar kann man da jetzt auch noch die Dudley Boys nennen, die du ja auch schon angesprochen hast. Die waren damals ja auch absolut prägend für die Zeit. Ich finde aber, das war nicht die geilste Dudley Boys-Zeit, weil die waren halt da, aber die haben jetzt nicht so dieses Gimmick, also nicht so diese Ausstrahlung gehabt, wie sie vorher gehabt haben in Attitude Era.
Ja, glaube ich, muss man so sagen, irgendwas war weniger, irgendwas hatte gefehlt, aber ich fand es trotzdem noch überzeugend. Also mir hat es trotzdem noch Spaß gemacht, aber es ist nicht mehr der gleiche Glanz wie in der Attitude Era gewesen, das kann sein, ja.
Und dürfen wir nicht vergessen, dass die auch noch getrennt worden sind, ne? Reverend Devon mit Deacon Batista damals, am Pro Gimmicks.
Ja, also getrennt, man hat es ja dann auch erstmal probiert, dann auch mit Baba im Singles-Bereich und Devon, über den kommen wir gleich zu sprechen, aber den Baba hat man relativ schnell wieder mit Spike dann zusammengepackt, weil man hat gesagt, okay, man braucht doch Dudley-Brüder und der Reverend Devon, ach, der hat gar nicht funktioniert und dann hat man sich gesagt, okay, lassen wir es dann doch wieder fallen. Und Deacon Batista, mit dem hatte man ja dann ja noch was anderes vor, über den reden wir vielleicht gleich nochmal ganz kurz, aber ja, also sagen wir mal so, als Team waren die immer besser als im Singles-Bereich. Abgesehen von einigen kurzen Momenten, die Bubba Ray auch in anderen Promotions im Singles-Bereich hatte, bei TNA zum Beispiel.
Ja, bin ich komplett dabei, ne? Also als er dann als Bully Ray hat er dann schon deutlich besser funktioniert, ne? Muss man ganz klar hier so sagen. Ja, jemand, der auch noch eine Charaktertransformation durchgemacht hat, ist ein Booker T. der ist ja dann auch zu King Booker geworden. Und wenn man vorher gesagt hat, okay, Booker ist halt so, Booker ist halt Booker. Aber als King Booker war er dann ja nochmal jemand, der dann auch innerhalb dieser Zeit nochmal eine große Rolle übernommen hat.
Ja, also erstmal die Zeit Booker T, die fand ich trotzdem unterhaltsam. Also klar, einer der ersten Invasoren und dann auch das Tag Team mit Goldust, was auch gut funktioniert hat. Und dann der King of the Ring Gewinn und dadurch wurde er King Booker und ich fand ich in dieser Rolle legitimer Main Eventer. Hat super funktioniert, gerade mit seinem Hofstart. Ich fand, das war ein tolles Gimmick, toller Charakter und das war die Hochphase von Booker T bei der WWE.
Er hat das halt auch gelebt, ne? Also er hat ja seinen Sprachrhythmus komplett angepasst. Es wirkte natürlich auch so aufgrund der Art und Weise, wie er spricht und wie er sich gibt, auch so ein bisschen deplatziert fast schon. Und dieser Kontrast aber hat halt super funktioniert bei ihm, ne? Und die Gesten, das ist doch der kleine Finger, den er immer Richtung Himmel gereckt hat, ne? Das war schon sehr witzig, auch gerade dieser Kontrast zu dem Gimmick, was er eben vorher gewesen ist, vielleicht sogar zu Harlem Heat oder sonst irgendwas, war natürlich dann King Booker was ganz anderes und bin ich komplett bei dir, der hat hier wirklich nochmal eine Hochphase absolut gehabt. Und jemand anders, den wir natürlich auch in der Zeit nochmal bei der WWF bzw. WWE ja dann gesehen haben, ist ein Hulk Hogan. Aber ein Hulk Hogan war nicht nur Hulk Hogan, lieber Shaggy, ein Hulk Hogan war auch in der Fehde mit Vince McMahon damals Mr. America und hat sich unter einer Maske versteckt. Und niemand hat ihn natürlich erkannt. Ist es Trash oder ist es schillernd?
Ich würde sagen, also es wurde ja nie dann wirklich aufgeklärt, weil dann war ja dann, ist man dann doch getrennte Wege gegangen. Also der Hintergrund war ja, dass Vince McMahon Hogan gefeuert hatte, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte. Und er dann aber als Mr. America wiedergekommen ist oder er war suspendiert. Ich weiß es gar nicht mehr, wie es genau war. Und jeder wusste, es ist Mr. America und mal schauen, was man damit macht. Man hat ja gar nichts mehr mitgemacht, weil man ja dann doch getrennte Wege gegangen ist.
Ja, also ich fand das schon ganz witzig, aber es ist auch keine so große Geschichte. Und damit kann man tatsächlich so ein bisschen mehr in die Main Event.
Das ist ja dumm sogar. Also du hast ja, das wurde ja gerade Leute, die es nicht wissen, die sich Tickets kaufen, wenn dann, also die gerade die Hogan kennen, aber keine jetzt die riesen Fans sind, die jetzt jede Woche Wrestling verfolgen. Und dann sehen sie auf der Karte, Mr. America kämpft. Ah, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Also gerade wenn man sich, das muss man vielleicht auch mal bedenken, aber klar, also wir wussten natürlich alle, dass es Hogan ist, aber das sollte da Leute gegeben haben, denen das nicht klar war, wenn sie ihn nicht auf dem Plakat gesehen haben.
Ja, soll es gegeben haben. Aber kommen wir trotzdem noch in die Main-Event-Riege, Shaggy. Fangen wir da vielleicht bei dem Eddie Guerrero an. Da haben wir bei der Attitude-Era noch gesagt so, da ist er noch nicht ganz angekommen. Jetzt hier die Ruthless Aggression, auch wenn er natürlich dann viel, viel, viel zu früh verstorben ist. Das war aber die Ära von einem Eddie Guerrero und auch gerade von diesem Anti-Helden-Gimmick, was er damals gehabt hat. Ne? I lie, I cheat, I steal. Mit dem Lowrider, mit den Tricks und allem drum und dran. Wir können uns noch an hier Titel feiern und sowas erinnern. Also Eddie auch hier jeden Fall jemand, den ich ja absolut in schillernd reinpacke und absolut als einen der Stars der Attitude Era, der
Ruthless
Aggression Era.
Ruthless Aggression, ja, ist Attitude Era hervorgegangen danach auf jeden Fall. Also wir haben ja im Patreon und Steady Bereich mal einen Podcast gehabt zu Eddie und China. Das war so die Zeit, wo er dann auch wirklich herausgebrochen ist, gezeigt hat, was er kann. Dann die Zeit mit den Lost Guerreros und dann der Turn und dann die Zeit als Eddie im Singles-Bereich, der I Light, I Cheat, I Steal, hat super funktioniert. Schillernd, definitiv, ja.
Ja.
Aufgrund auch seines Charismas, definitiv.
Ja, da hat er sich einfach auch gefunden gehabt. Ne? Das war das perfekte Gimmick für ihn. Und da hat er wirklich die Herzen von ganz, ganz vielen Leuten einfach erobert. Ne? Und ich bin auch ehrlich, im späteren Verlauf, als er dann wieder so ernster geworden ist und als er auch zum Heel geturnt ist, hat er mir dann gar nicht mehr so richtig gefallen. Also ich liebte diesen verschmitzten Betrüger, diesen Halunken, wie man so schön sagt, ne? Eddie Guerrero fand ich absolut fantastisch und hat auch wirklich tolle Momente geschenkt mit dem Titelgewinn zum Beispiel von einem Brock Lesnar, den nennen wir hier auch, der ist aber nicht schillernd, deswegen muss man den nicht so hervorheben. Oder dann eben auch mit bei WrestleMania 20 zum Beispiel auch dann das Match gegen Kurt Angle. Ja, und selbst dann, auch da müssen wir kurz natürlich den Namen Chris Benoit hier nennen, der war auch nicht schillernd, aber die beiden haben uns ja auch einen geilen Moment für den Augenblick zumindest damals geschenkt, ne, bei WrestleMania 20 zum Ende. Ich würde hier im gleichen Atemzug auch noch einen Rey Mysterio nennen, Shaggy, weil der war ja natürlich auch jemand, der von der WCW dann rübergekommen ist nach einiger Zeit, auch dann 2002, und der ja dann auch, ja, auch hier in dieser Phase seinen großen Aufstieg gefeiert hat eigentlich, ne, mit Titelgewinnen, aber eben auch, weil er also anders gewesen ist, auch vom Entrance her, dieses Katapult, wo er da aus dem Boden geschossen gekommen ist, die spektakuläre Aktion, also, den würde ich auch als schillerndes Gimmick hier mit eintragen.
Er war natürlich total over, aber ich weiß, wie das gewesen wäre, wenn das mit Eddie nicht gewesen wäre, ob er dann wirklich ein Main-Eventer dauerhaft geblieben ist. Also er war zu der Zeit Main-Eventer und ich finde, er hat das auch sehr, sehr gut gemacht, weil er einfach auch so over war und weil er so anders war und weil er wirklich auch bis heute ein schillernder Charakter ist. Definitiv, der fällt auf, der ist anders, deswegen auf jeden Fall schillernd.
Ja. Brock Lesnar haben wir genannt, passt da nicht so richtig rein. Was ist mit dem JBL? Auch der kam mit dem Auto rein? Und so?
Ja, auch das, der hat ja auch sich dann nochmal neu gefunden als der. Da hat er ja sehr viel Persönliches auch reingebracht. Ich glaube, dieser JBL-Charakter, das war mehr JBL, privater JBL, als jeder Charakter, den er zuvor verkörpert hatte. Aus dem Tag Team in den Main Event, das war überraschend, aber hat sehr gut funktioniert. Die Leute haben es geliebt, ihn zu hassen. Und bis heute hassen die Menschen JBL.
Aus gutem Grund quasi auch, ja. Auch da die Heel-Gruppierung damals um ihn herum, natürlich das Kabinett, war auch überhaupt nicht schillernd, ne? Aber JBL hat das schon sehr gut gemacht damals und auch da wieder, Leute konnten sich da gut dran erinnern, ne? Also da hat JBL auf jeden Fall seine Karriere nochmal nach dieser langen APA-Zeit nochmal in eine ganz andere Richtung gelenkt und hat ja auch SmackDown die ganze Zeit lang getragen, dürfen wir auch nicht vergessen. Willst du ja auch so Leute wie den General Manager mit reinnehmen? Also wir haben zum Beispiel Teddy Long gehabt, wir hatten Eric Bischoff dabei gehabt. Muss man die eigentlich auch nennen?
Die sind nicht schillernd, aber die kann man ruhig auch mal in der Zeit erwähnen. Weil die schon auch in der Zeit auch wichtig waren für das Programm. Ja, aber schillernd waren die nicht.
Was ist mit der D-Generation X? Die hat man schon in der Attitude Era. Die ist jetzt hier wieder zurückgekehrt als die
Die Old Generation X.
Genau, Triple H und Shawn Michaels. Schiller-Faktor war da, aber ich würde jetzt trotzdem nicht als so bunte Gimmicks bezeichnen.
Ja, lassen wir raus. Ich glaube, die waren bunter in der Attitude Era, da haben sie auch besser hingepasst, aber die würde ich jetzt hier auch nicht in den schillernden Podcast mit reinnehmen.
Ja, deswegen. Und Kurt Angle?
Ach, schon irgendwie, weil der schon sich sich hervorgetan hat. Man hätte nie gedacht, dass der wirklich so eine Riesenkarriere gemacht hat. Und er ist technisch gesehen einer der besten Wrestler überhaupt in dem Zeitraum definitiv gewesen, aber vielleicht auch auf längere Zeit betrachtet. Und jemand, der eigentlich, wie ich fand, mit wenig Charisma gestartet ist, gefühlt. Zumindest war das irgendwie noch nicht da. Und dann plötzlich, ich finde, die ersten Wochen fand ich komisch. Also da hatte, als man ihn als Face probiert hatte und dann relativ schnell aber in der zweiten Woche schon oder dritten Woche schon entschieden hat, nee, wir gehen mal in eine andere Richtung. Und dann irgendwie plötzlich hat der so gestrotzt vor Charisma.
Gesprotzt.
Also ich fand, ja, und das muss man bei ihm sogar sagen in dem Fall. Bei ihm war es ein Sprotzen statt einem Strotzen. Das war plötzlich so extrem da, was vorher nur so vielleicht ein bisschen herausgeschillert hat. Ich würde schon sagen, der ist schillernd.
Ja, er hat ja dann auch so verschiedene Wandlungen gehabt in dieser Zeit, ne? Ich meine, er war dann erstmal der Anführer von Team Angle, Champion und da so ein bisschen zurückhaltender eher. Wir haben ihn da später aber auch dann als Kampfmaschine gesehen, ne? Also als der dann wirklich, ja, wo es dann um die Zerstörung ging, um die Härte ging. Wir hatten da aber auch so ganz merkwürdige Geschichten. Also er war eigentlich auch mal Stalker von Charmel, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und erinnert sich noch an die Szenen, wo er The Big Show mit dem Betäubungsgewehr abgeschossen hat?
Ja, ersteres weiß ich leider zum Glück, zum Glück nicht mehr. Ja, an diese Szene mit dem Betäubungsgewehr erinnere ich mich noch. Ja, auch sowas hatten wir mit Kurt Angle gesehen.
Ja, also, das ist schon ganz interessant gewesen. Aber Kurt Angle auf jeden Fall einer der prägenden Figuren dieser Zeit und einer der besten Wrestler, die wir da auch zu der Zeit bei WWE gehabt haben. Ja, und dann sind wir schon ganz, ganz oben angekommen. Ich habe es gerade schon angesprochen, ne? Randy Orton, Evolution. Shaggy, sind die so schillernd? Ich frag's nochmal, sind die so schillernd gewesen, deiner Meinung nach? Also
ja, irgendwie schon. Die hatten zumindest einen sehr auffälligen Entrance. Die Musik hat da noch was rausgeholt mit Ric Flair, der immer schillernd war, muss man leider sagen. Ja, ich fand schon, dass die als Gruppierung schon irgendwie schillernd waren. Irgendwie schon, zumindest als wenn sie zu viert aufgetreten sind. Das war was Besonderes, so ein bisschen Horseman-Flair so von ganz früher. Also schon, ja, ich würde als Gruppierung, würde ich schon sagen, schillernd. Im Singles-Bereich würde ich bei einem Randy Orton, der ein geiles Gimmick hatte, gerade in der Evolution und später als Legend-Killer, das hat super gut funktioniert. Und auch ein Batista, das hat total gut funktioniert. Und bei dem gab es ja auch Feuerwerk ordentlich. Aber schillernd waren beide dann so als schillernd. Also würde ich jetzt eher weniger sagen.
Ja, ich glaube auch. Aber wir haben noch ein paar Leute. Einen will ich ansprechen, den sehen wir heutzutage auch. Und den sehen wir heutzutage auch wieder, wo er singt. Und der hat sich auch noch mal bei seinen wenigen Momenten, wo er dann da gewesen ist, noch mal neu erfunden. Ich spreche natürlich von The Rock, den wir dann auch zum Beispiel in seiner Fehde gegen Goldberg hier als, oder auch gegen Austin noch gegen Ende, nochmal als böser Rock präsentiert hat, als Hollywood-Rock. Und bis heute vermissen viele Leute auch diesen langen Entrance, weißt du, noch mit diesem Flug über L.A., über Nacht und dann diese langsame Rockmusik. der dann auch die Songs gesungen hat und all das, was damals dazugehört hat. Das war nur ein kurzer Stint. Das war jetzt nicht so prägnant wie andere Inkarnationen von The Rock. Aber ich würde ihn hier durchaus als eigenes Gimmick mit reinnehmen. Wie sieht's bei dir aus?
Ich würde schon sagen, dass wir zumindest fast genau diesen Rock ja heutzutage auch wieder sehen.
Ähnlich, ja.
Also gerade der Hollywood Rock ist sehr viel, also mehr Rock, also sehr viel wie der aktuelle Rock auch. Also da sind sehr viele Parallelen, auch die Outfits und auch die Art und Weise des Sprechens und so weiter. Also da sind sehr, sehr viele Parallelen. Und das war The Rock. Wir haben ihn jedes Mal, wenn The Rock in der Ära auftaucht, ist er auch schillernd und da als Hollywood Rock natürlich auch was ganz Besonderes. Ich finde, das hat sehr gut funktioniert. Ich mochte diese Phase sehr.
Ja, auch absolut cool damals gewesen. Ne? Und in eine andere Art, dass sich da wirklich nochmal neu erfunden. Und der Mann kann halt machen, was er will, glaube ich. Und da ist immer noch mehr Charisma drin als bei 99,9% aller anderen Menschen auf diesem Globus. Das ist nun mal einfach so. Und dann haben wir zwei Namen, die habe ich jetzt hier dann auch so zusammengefasst, die wirklich auch ja diese Zeit massiv geprägt haben und auch bis heute natürlich prägende Namen sind. Und das sind John Cena und Edge. Fangen wir vielleicht erstmal mit John Cena an, lieber Shaggy. Den haben wir zu Beginn des Podcasts schon genannt. Und der hat ja auch eine wilde Transformation durchgemacht im Endeffekt. Und auch da gab es ja merkwürdige Kostümpartys, wo er unter anderem Stephanie McMahon geküsst hat. Aber als Rapper John Cena ist er dann wirklich mega overgekommen, muss man sagen. Und daraus hat sich ja dann alles Weitere eigentlich entwickelt.
Ja, er hat sich auch in relativ kurzer Zeit vom Mid-Kader, wir erinnern uns an den Titelgewinn. Ich glaube, das war der US-Title gegen Big Show bei WrestleMania. Und ein Jahr später war es dann der World-Title. John Cena hat eine große Wandlung gemacht. Der ist wirklich zum legitim Main Eventer, zu dem Anführer, nicht nur der Ruthless Aggression, sondern zu dem Top-Mann der WWE geworden in der Zeit. Und der ist natürlich bis heute, auch wenn er nichts anhat, wie bei der Oscar-Verleihung, extrem schillernd. Also der ist auf jeden Fall ein Charakter, den man lange Zeit auch als gehasst hat, auch als Face. Aber so mittlerweile muss man sagen, John Cena ist John Cena und für mich einer, und nicht nur für mich, für uns alle einer der größten Stars, die aus dem Wrestling-Business hervorgegangen ist. Und der wird immer noch größer. Also gerade jetzt durch die Oscar-Verleihung, gerade in Hollywood macht er auch von sich reden. Und auch wenn er sich oft selber spielt, ich meine, das macht The Rock auch. Ich glaube schon, dass der noch eine Riesenkarriere in Hollywood vor sich hat.
Gerade diese Rapper-Phase, es ist ja hinterher immer weniger geworden mit den Raps, aber gerade als er dann reingekommen ist und dann eben seine Gegner verhöhnt hat mit irgendwelchen Reimen und sich über die lustig gemacht hat, das habe ich halt geliebt. Du hast darauf gewartet, dass John Cena reinkommt und seine Gegner verarscht im Prinzip. Und ja, das war was ganz Großes damals, weil du hast auch da das Gefühl gehabt, okay, da bricht gerade einer einfach durch. Das ist ja auch mal das, was wir alle so als Wrestling-Fans so mögen, wenn du erkennst, dass da gerade irgendwas Besonderes passiert. Und das spürt man ja als Fan. Und das hast du hier gehabt. Und dieses Rapper-Gimmick fand ich damals ultra cool. Mit diesen zwiespältigen Anspielungen, die er dann immer gemacht hat, mit den derben Witzen dann dazwischen. Klar, dann irgendwie Fehden gegen die Großen. Auch da, ne, einen Kurt Angle zum Beispiel oder einen Lesnar, den wir dann auch zeitweise gehabt haben. Und dann eben den anderen, den wir jetzt hier im Bunde nennen müssen. Das ist ein Edge, der ja auch in dieser Zeit wirklich seinen Aufstieg gefeiert hat und da natürlich auch in Verbindung mit dem Money in the Bank Briefcase und dadurch dann eben ja das Gimmick des Ultimate Opportunist, aber auch des Rated R Superstar quasi bekommen hat, Shaggy. Also einen Edge ohne Ruthless Aggression wäre wahrscheinlich nie so groß geworden, oder?
Ja, ich glaube auch eine Ruthless Aggression ohne Edge wäre vielleicht auch gar nicht so groß geworden, weil oft wird ein Edge auch nicht im gleichen Atemzug mit den großen Stars der Zeit genannt, aber der war enorm wichtig in dieser Zeit. Der Top-Heel, der hat einfach so gut funktioniert und hat das auch so gut präsentiert und rübergebracht, diesen Charakter. Und der war schillernd, der war toll, das war ein unglaublich seine charismatischste Zeit auch. Der hat gezeigt, was er kann und er hat richtig funktioniert. Also Edge extrem wichtig für diese Zeit und auf jeden Fall auch schillernd.
Er hat sich ja da auch wirklich in dieser Zeit erst gefunden, so muss man es ja ganz klar sagen. Ne? Also da hast du wirklich das Gefühl gehabt, dass das ist die Rolle, die für ihn funktioniert. Ich finde auch immer, dass er jemand gewesen ist, der besser als Heel, als Babyface funktioniert hat. Aber der war jemand, der, wenn wir alle erinnern uns an die Live-Sex-Celebration mit Lita damals, aber auch an die großen Matches eben mit dem John Cena und auch mit Mick Foley im späteren Verlauf. Also nein, ein Edge gehört hier absolut in diese ganze Kategorie mit rein. Und man hat da ja auch wirklich draufgepackt, was so die Präsentation angeht, ne? Das Feuerwerk, was dann mit dazu kam. Aber auch der Look von Edge, die haben da sehr, sehr gut mit reingespielt. Und deswegen muss man den hier absolut nennen. Ich bin mir relativ sicher, dass wir auch wieder einige Namen nicht genannt haben. Deswegen, wenn ihr da noch Namen habt, wo ihr meint, die haben wir ja vergessen, die für euch prägend gewesen wären, dann lasst es uns gerne wissen. Wie gesagt, wir sind hier bevorzugt auf die schillernden Gimmicks gesprungen. Es gab natürlich noch viel mehr Charaktere damals, ne? Aber ob die dann so schillernd gewesen sind, das lassen wir mal außen vor. Ein Name, der mir gerade noch so hier im Gespräch eingefallen ist, weil wir ja auch diese ECW-Geschichte gehabt haben. Shaggy, was ist denn zum Beispiel mit einem Rob Van Dam damals eigentlich gewesen?
Ja, den hätte man vielleicht auch nennen können, weil der auch auf seine Art und Weise hervorgestochen ist. Der war aber immer Rob Van Dam. Im Grunde hat er sich auch nie verändert. Den kann man durch alle Ehren, in denen er Wrestler doch durchziehen. Bis heute jemand, wo ich sagen würde, der ist irgendwie auf seine Art und Weise auch irgendwie schon schillernd.
Und allerletzte Frage jetzt wirklich, weil den hatte ich mir auch noch aufgeschrieben und hatten jetzt beim Vorlesen und hier Vortragen tatsächlich vergessen. Matt Hardy Version 1, war das die beste Matt Hardy Version, die wir gehabt haben?
Ich fand den Broken Matt ja auch sehr, sehr gut. Aber ich muss sagen, in der WWE würde ich fast sagen, war das definitiv die beste Version. Hat richtig Spaß gemacht. War wieder was anderes. Auch das etwas, was es so sonst nicht gab. Dieser Entrance, diese Erklärungen, die dann immer da standen. Auch mit, wie hieß er an seiner Seite?
Shannon Moore.
Shannon Moore war es, genau. Shannon Moore. Also ich mochte das sehr. Also ich mochte die Version 1 von Matt Hardy sehr.
Ich fand die Musik damals auch geil. Muss ich mal hier ganz kurz noch sagen. Aber ja, das sind so ein paar Namen. Ich glaube, man könnte ja fast noch länger sprechen. Auf jeden Fall über die teils obskuren, teils bunten Gimmicks, die wir da gehabt haben in dieser Zeit. Wir haben zum Beispiel auch einen Simon Dean, die gar nicht erwähnt, unser Lieblingsfitnesstrainer. Den hatte ich eigentlich noch bei der Blue World Order hier auf dem Schirm gehabt. Aber ja, eine wilde Zeit damals und ich hoffe, euch hat's ein bisschen Spaß bereitet, hier mit uns noch einmal durch die Gimmicks zu reiten. Mir fällt gerade ein Name noch ein, Shaggy, bevor ich es vergesse, weil ich glaube, der wird vielen hier gefehlt haben. Was ist mit dem Umaga?
Gut, dass du den noch erwähnst. Ich glaube, da hätten sich schon etliche auch zu Recht beschwert. Weil der schon, klar, der war wieder eine Zeit das Monster und dann wurde er verfrühstückt, oder wie man das so sagt. Und dann war er wieder ganz in der Top-Position, die er eigentlich verdient. Umaga, ich fand jemand, der dann lange Zeit unter Wert verkauft wurde. Toller Wrestler, der einfach auch Spaß gemacht hat. Und wir sehen ja bei Solo Sikoa bis heute noch diese Anleihen, auch diesen Move mit dem Daumen, das Summer und Spike. Umaga, ganz, ganz toller Wrestler und jemand, der ganz sicherlich in diese Riege der schillernden Charaktere hinzugehört und jemand, aus dem man noch hätte mehr machen können.
Der ja auch gleich in zwei Persönlichkeiten quasi angetreten ist. Du hast Three-Minute Warning angesprochen hier als die Henchman von Eric Bischoff quasi, nach dem Motto, wenn ihr in 3 Minuten keine unterhaltsames Programm hier abliefert im WWE-TV, dann kommen die eben raus und verhauen euch. Oder dann eben im späteren Verlauf dann eben als Umaga, wo es ja dann quasi zu diesem ja klassischen wilden Gimmick quasi wieder zurückging mit Armando Estrada als Manager. Und auch da, ne, der hat ja durchaus da seinen Impact gehabt. Also ich glaube, die meisten erinnern sich noch an das Match gegen einen John Cena zum Beispiel damals beim Royal Rumble. Auch die Fäden gegen CM Punk. Auch CM Punk natürlich jemand, der in dieser Zeit groß geworden ist. Der ist aber weder ein großes Gimmick noch so schillernd, zumindest in der Position gewesen. Ja, also deswegen Umaga finde ich eigentlich auch einen ganz schönen Abschluss hier von dem ganzen Thema, weil er wirklich jemand gewesen ist, der nur hier natürlich aufgrund seines viel zu frühen Todesfalls auch da eine Rolle gespielt hat. Der ist ja auch schon 2009 gestorben, aber wirklich interessanter Charakter, mit einem guten Look, die ganzen großen Gegner hat er bekommen und jemand, der es auf jeden Fall verdient gehabt hätte, auch mehr als den IC-Belt zu gewinnen, weil der auch einen ungeheuren Wiedererkennungswert gehabt hat und deswegen ist ganz gut, dass mir der noch abschließend eingefallen ist. So,
ja.
Dass wir den nicht vergessen haben. Das passiert, wir sind mit so vielen Namen hier am Jonglieren gewesen, dass man da auch manchmal einfach so Namen irgendwie übersieht oder außen vor lässt. Das kann schon mal passieren, deswegen gut, dass wir den noch nachgereicht haben.
Ja, sehr gut, sehr gut. Damit sind wir auch am Ende angekommen.
Ganz genau, dann sind wir an der Stelle nämlich durch mit den schillernden Gimmicks der Ruthless Aggression. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und schreibt uns mal, danach gibt's ja keine richtige Era mehr, so richtig, ne? Da gab es ja keine offizielle Ära-Ausrufung. Sollen wir sowas nochmal vielleicht für die 2010er machen oder wie auch immer? Schreibt uns da gerne mal eure Ideen zu diesem Thema, weil, Shaggy, das hat hier schon wieder Spaß gemacht.
Ja, hat richtig Spaß gemacht, war sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Genau, schön, dass du dabei warst, schön, dass ihr dabei gewesen seid, da draußen an den Endgeräten eurer Wahl, je nachdem, wo ihr schaut. Mein Headlock gibt's ja quasi auf allen Podcast-Plattformen zu hören und natürlich auch auf YouTube. Also, Dankeschön da nochmal für die Unterstützung. Wenn ihr mehr von uns haben möchtet, schaut gern bei den Supporter-Kanälen vorbei. Wir hören uns nächste Woche wieder, wie gesagt, mit einem wunderbaren Fragen-Podcast, wie wir das jeden Monat jetzt inzwischen ja einmal machen. Schickt uns sehr gerne Fragen zu Discord, fragen@headlock.de oder über einen der anderen Kanäle. Ich sag Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut, tschüss!
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.